Rasengeflüster, der Fußball-Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
Das ist das Rasengeflüster. Ach, das Wetter ist momentan nicht so überzeugend. Also Sommer 2023 ist teilweise, vor allem was die letzten Wochen betrifft, eher ein Treppenwitz. Viel, viel Regen, wenig Sonnenschein und deshalb lasst uns einfach verreisen. Wir verreisen mit dem ehemaligen Dynamo-Kapitän Marco Hartmann, Teil 3 unserer Reise-Podcast-Trilogie.
Freue mich sehr, Marco Hartmann ist da. Marco, das erste Mal in unseren 3 Folgen stehen wir uns gegenüber.
Ja, schön, dich mal zu sehen und mit dir zusammen zu lachen.
Aber wir haben unser Vorhaben nicht wahrgemacht. Wir wollten eigentlich im Waffelrestaurant unseres Vertrauens heute sitzen und über den dritten Teil oder quasi das Ende eurer Weltreise sprechen. Das ist uns nicht gelungen, weil wir zeichnen am Vormittag auf, die noch nicht geöffnet haben.
Ja, ich glaube, es tut uns beiden ganz gut.
Das ist doch jetzt schon. Bist du Frühstückstyp? Also frühstückst du gerne und ausführlich oder sagst du, Frühstück kann auch gerne ausfallen?
Ne, ausfallen nicht, aber einfach schnell rein, dann bin ich satt.
Echt?
Und dann geht's los, ja. Ja, ich muss da jetzt nicht so ein Riesenbrimborium draus machen.
Eher süß oder herzhaft?
Süß. Ja, süß. Doch, ja, ja.
Auch der Schokoladenaufstrich wäre schon gut gewesen. Der Schokoladenaufstrich, ich denke immer, wie gesagt, gerne an Justin Eilers, der im Aufstiegsfilm ja mokiert hat, dass man Nutella definitiv nicht in den Kühlschrank stellen dürfte. Das ist eine Szene, die mir bleibend in Erinnerung bleibt, weil es einfach auch nicht geht.
Ja, wenn es mal da ist, an sich habe ich es lieber, wenn es nicht zu Hause ist, weil sonst die Kinder den ganzen Tag danach fordern.
Ja. Und womit? Mit Recht. Also, weil man es gerne essen kann. Also,
weil Zucker einfach süchtig macht.
Ja, das stimmt. Schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir?
Gut, gut. Wir sind quasi vor 4 Wochen ungefähr wiedergekommen und ja, direkt in dem Tempo weitergemacht. Wohnung bezogen, hier und da, nur unterwegs. Mit den Kindern alle besuchen, Familie. Aber trotzdem geht's uns gut.
Beschreib mal den Tag der Ankunft. Touchdown in Deutschland.
Der war ein bisschen wild. Wir sind in Frankfurt gelandet, morgens um 7 aus Bali, 18 Stunden Flug hinter uns. Der erste Teil war super, der zweite Teil haben die Kinder einfach 4 bis 6 Stunden vor diesen Bildschirmen gehangen. Ja, das merkt man so Kindern dann an, wenn du da landest und in Deutschland dann irgendwelchen Schlangen stehst zur Einreise. Darfst du ja leider nicht durch die automatische Kontrolle mit Kindern gehen. Das heißt, die liegen dann so ein bisschen auf dem Fußboden rum, aber du machst einfach die Augen zu vor allem, weil es ist bald vorbei, die können auch nichts dafür. Ja, und dann mussten wir noch mit dem Bus zum Zug, mit dem Zug zu Freunden, da stand unser Auto, dann auf dem Weg nach Dresden oder in die Heimat zu meiner Frau, haben wir noch meine Mama besucht, mal ganz kurz angehalten, aber die Kinder waren komplett überfordert, muss man einfach sagen. Die waren durch von dem Flug, von den neuen Situationen, die wollten bei Oma, wollte der Kleine gar nicht aussteigen. War schon ein bisschen wild, aber man weiß das vorher, dass das so kommen kann und da muss man den Tag dann einfach durch und mit allen Tricks arbeiten, auch mit Lockstoffen. Da darf auch mal der Zucker dann ran.
Siehst du?
Und dann geht so ein Tag auch vorbei. Und dann sind wir ziemlich schnell angekommen. Also was so Jetlag anging, war diesmal 1-2 Tage und dann waren die Kinder im Rhythmus und alles war wieder cool.
Hast du einen guten Tipp, Jetlag technisch? Du bist ja nun wirklich ein bisschen durch die Welt gereist, hast unterschiedlichste Zeitzonen mitgemacht. Also ich merke es auch immer, wenn ich aus Nordamerika zurückkomme. Krasser ist für mich sogar der Jetlag beim Zurückkommen. Den kriege ich immer ganz schlecht raus.
Also ich muss gestehen, dass ich über meinen Jetlag nie nachgedacht habe, weil ich keine Nerven dafür hatte. Die Kinder hat es ganz schön umgehauen.
Ja?
Ja, also ich würde ehrlich gesagt, wenn du jetzt so 14 Tage verreist, würde ich mir gut überlegen, ob man eine weite Reise mit viel Zeitverschiebung mit Kindern macht, weil vor allem auch unser Großer, der jetzt 6 Jahre ist, der hat zum Teil bei 4-5 Stunden Zeitverschiebung, war der komplett raus. Und die ersten 2 Tage sind wir wahnsinnig geworden, weil die wesensverändert waren zum Teil. Nur gemeckert, nur genölt, so das war manchmal recht hart, wie gesagt, jetzt beim Rückflug auf einmal ging es gut. Vielleicht waren sie auch froh, wieder zu Hause zu sein, bei Oma und Opa zu sein, wie auch immer. Aber es ist manchmal nicht ohne und wir haben Riesenpläne gehabt. Der erste ist schiefgelaufen auf dem ersten Flug nach Vancouver, wollten wir den Kleinen lange ziehen. Der ist irgendwann um 15 Uhr eingeschlafen, nachts um 0 Uhr aufgewacht und wollte mit mir spielen.
Und bist ja dann durch Vancouver gelaufen, ne?
Also da kannst du viel planen. Ja, das ist nicht so einfach. Gibt es keinen Tipp, wo ich sage, das funktioniert immer.
Hast du als erstes dir in Deutschland, wie heißt die traditionelle Wurst da, die du mir auch mal mitgebracht hast, hast du dir die gegönnt?
In Maxfeld?
Richtig.
Nee, habe ich mir nicht gegönnt, aber meine Mama, die hatte immer alles da. Wir sind danach das Wochenende direkt wieder ins Maxfeld gefahren. Da gab es dann, ich esse immer so ein Wochenende, wenn ich im Worbis zu Besuch bin, da gibt es dann Stracke und Stracke und Gehacktes, da haue ich mich voll mit Fleisch und nächsten Monat versuche ich wieder vegetarisch zu essen.
Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, das will ich mir in Deutschland gleich am Anfang gönnen oder leisten?
Was nee, vielleicht im gar nicht. Habe ich nicht, aber ich mag es trotzdem, immer wieder Wurst zu essen.
Ja.
Ich habe gedacht vor der Reise, dass mir dieses Brot essen und diese Brotmahlzeit richtig fehlen wird, weil wir immer abends Brot essen.
Ja, ja.
Aber war gar nicht so. Kam ich gut mit zurecht.
Warm. Hört man ja häufig.
Mittags und abends warm ist auch okay. Und dieses Weißbrot, naja, in den USA ist es sehr gezuckert. Das ist gar nicht so meins. Aber ansonsten kam man gut zurecht.
Geht aber mittlerweile. Ich war jetzt zuletzt wieder drüben. Du kannst dort, also es ist nicht ein Schwarzbrot unserer, wenn ein dunkles ist, aber mittlerweile, ich sag mal, sie sind bemüht, auch bei den Brotarten da was hinzubekommen. Also ich finde teilweise noch schlimmer den Kaffee, den sie ja da in den USA anbieten. Also das ist immer eine Zumutung. Es ist eigentlich gestrecktes Wasser, finde ich.
Also kulinarisch war das jetzt nicht, war nicht das Highlight in USA, das muss man sagen.
Es gibt ein paar Sachen, die finde ich durchaus gut, aber beim Kaffee, das ist so schwierig. Das Auto angesprungen, als ihr zurückkam, weil Glück. Das ist, glaube ich, ja so eine Sache. Das steht da eine Weile.
Ja, meine Schwägerin ist gefahren jetzt das halbe Jahr, deswegen, okay. Das war ganz normal im Fluss.
Okay, also der ist gerollt. Und das Reingrooven jetzt wieder hier in Deutschland, läuft das? Oder bist du manchmal noch so in dem Flow, ach Mensch, so ein bisschen wehmütig?
Ja, wir haben ja im Moment noch keine Termine, an die wir uns halten müssen. Wir haben trotzdem super viel zu tun mit dem Umzug. Dann haben wir am Anfang angefangen, natürlich Familie so schnell wie möglich zu besuchen. Das heißt, die ersten 2 Wochen haben wir weiter aus unseren Koffern und unseren Packsäcken gelebt und waren hier, da und dort. Und da muss ich sagen, da war ich dann relativ schnell an dem Punkt, wo ich keine Lust mehr drauf hatte. Ich wollte jetzt mal irgendwo ankommen. Und jetzt ist es eigentlich ganz cool, dass wir zu Hause in unserer Wohnung einigermaßen eingerichtet ist. Ich freue mich trotzdem auf den Moment, wo wir mal wieder auf Arbeit gehen, die Kinder in die Schule gehen und man vielleicht auch mal so 1-2 Stunden am Tag für sich hat, wo man nach Hause kommt, noch ein kleines Mittagsschläfchen macht.
Das kann ich mir vorstellen. Wie ist es, wenn du ankommst, wenn du mit bei Freunden bist? Erzählen die hauptsächlich über sich und für die ist ja das Leben hier ganz normal weitergegangen? Oder löchern die dich?
Es ist unterschiedlich. Mhm. Ne? Man muss sagen, wir hatten eine große Familienfeier in der Heimat. Da hast du gar nicht die Möglichkeiten, so viel zu erzählen, was du da gemacht hast. Ich habe zu Jule auch gesagt, man darf gar nicht erwarten, dass man jetzt jedem die ganze Zeit erzählt, was du das Jahr gemacht hast. Erstens bleibt so viel Zeit gar nicht. Dann hast du immer irgendwie im Ohr, Papa, kannst du mal hier und kannst du mal da. Und man muss auch die anderen verstehen. Zum Teil haben sie ja mitverfolgt, was wir gemacht haben, weil Julia auch viel berichtet hat und geschrieben hat. Und wir sind nicht so viel darauf gekommen, über unsere Reise zu reden. Ne? Du bist dann wieder im Alltag, dann gibt's hier kleine Alltagsproblemchen und da und dort. Und dann steigt man auch direkt wieder ein und freut sich drauf. Deswegen haben wir für uns auch festgelegt, dass wir was machen wollen, wie wir es in der Reisekneipe gemacht haben, dass man sowas mal nachempfindet. Weil das ist das, was uns bis jetzt noch so ein bisschen fehlt. Wir haben das alles erlebt. Gefühlt kommt Kanada mir vor, als wenn das 5 Jahre her ist. Da ist so viel passiert in dem Jahr, so viel Zeitraum, so viel erlebt. Man hat aber gar nicht die Möglichkeit, das nachzuempfinden, nachzuerzählen, sich die Bilder nochmal anzugucken. Und da erhoffe ich mir so ein bisschen wieder vom Reinkommen in den Alltag, dass wir dort mal ein bisschen was vorbereiten, dass wir, wie gesagt, für Leute, die interessiert sind daran, sowas mal präsentieren, ein bisschen darüber erzählen, weil mir geht immer das Herz auf, wenn ich darüber erzählen kann, was man machen kann, was cool ist, so ein bisschen Empfehlungen rausgeben. Das macht mir Spaß, wenn Leute da auch Spaß dran haben und Interesse dran haben.
Klar, man darf eben auch nicht vergessen, für die anderen ist das Leben hier ganz normal weitergegangen. Der normale Alltag. Für euch war es ein außergewöhnliches Jahr, dieses Jahr, was ihr nie vergessen werdet. Und für die anderen, die sind hier normal auf Arbeit gegangen, für die ist es normal weitergegangen. Und da hat sich an dem normalen Alltag nichts groß geändert. Lass uns einsteigen. Das letzte Mal waren wir in Neuseeland, wenn ich mich richtig erinnere. Und du warst gerade dabei. Ihr hattet euren Camper abgegeben, den Camper, den ihr so lieb gewonnen habt. Wo eine innige Beziehung entstanden ist. Gerade deine Frau hatte ihn, glaube ich, ins Herz geschlossen. Und dann ging es so Richtung Australien.
Genau, wir waren in Auckland zuletzt. Wir hatten noch diese Wahltour gemacht. Mhm. Das war leider nicht ganz so erfolgreich, zumindest was Wale anging. Ansonsten war es ein super schöner Ausflug. Wir haben hunderte Delfine gesehen. Die Kinder waren trotzdem begeistert und ein bisschen enttäuscht, dass man
echt?
War ja die Chance, Orcas zu sehen. Und das war ja so ein bisschen, haben wir in Kanada leider nicht geschafft. Mhm. In Australien, an der Westküste, haben wir uns dagegen entschieden, weil die Tour 8 Stunden gegangen wäre. Hier hat es auch nicht geklappt. Aber es ist ja schön, wenn man im Leben noch ein bisschen was offen hat, was man gerne machen will.
Genau, da ist der Delfin jetzt nur noch eigentlich so, naja, schön, ich habe mal wieder einen Delfin gesehen.
Das Coole an den Delfinen war, dass die halt direkt vorne am Bug dort umhergesprungen sind, eine halbe Stunde, stundenlang massenweise. Also eigentlich ziemlich cool, aber ja, leider
gewöhnt. Dein Sohn sagt dann, naja.
Leider gewöhnt man sich als Mensch an alles.
Eieieiei.
Ist nicht so, dass es nicht faszinierend war und er nicht tausende Fotos gemacht hätte, aber...
Wahl wäre besser gewesen. Wahl hätte Delfin geschlagen.
Ja. Wahrscheinlich, ja. Weil es einfach selten ist.
Genau. Gut, also das war so der Abschied von Neuseeland.
Genau, und das war auch bezeichnend für Neuseeland, so unser Fazit, dieses maritime Leben in Neuseeland war der Wahnsinn. Also egal, wo du ans Meer gekommen bist, hast du so viele Tiere gesehen in freier Natur. Und das war sehr, sehr, sehr schön. Und genau, und dann ging es nach Australien wieder zurück. Wir hatten ja schon mal 2 Wochen an der Westküste gehabt zwischendurch. Perth. Waren da sehr begeistert von und waren gespannt auf die Ostküste, weil wir auch so mal die Vergleiche gehört haben. Und sind nach Melbourne geflogen. Genau, und dann hatten wir 5 Tage Melbourne. Und das war erst ein bisschen schwierig. Airbnb gebucht, Airbnb nicht beziehbar, Schlüssel ist nicht da, kommt nicht rein. Wir standen halt 4 Stunden lang unten in so einem Supermarkt, wo wir den Schlüssel hätten abholen sollen. Unterhalb unseres Apartments und uns wurde gesagt, geht nicht. Alternative gibt's nicht. Oder halt nur ein Schlafzimmer, so ein Raum-Apartment. Naja, die Stimmung war jetzt nicht die beste. Kinder waren ein bisschen durch, auch nach dem Flug wieder. Haben wir gesagt, komm, jetzt schlafen wir halt alle irgendwie in einem Bett. Den Großen haben wir mit ein paar Handtüchern auf den Fußboden gelegt. Die Kinder sind da ziemlich unkompliziert. Dann haben wir das kleine Apartment genommen und wir sind dann in Melbourne ein bisschen krank geworden. Es hat geregnet. Der Start war so ein bisschen suboptimal, ehrlich gesagt. Die Stadt war cool, hat viel Leben, wirkt gar nicht so. Wir hatten ja Perth vorher gesehen, so ganz aalglatt, alles wunderschön neu gemacht und ganz sauber. Melbourne lebte, war viel belebter, viel mehr Leute unterwegs, hier ein bisschen dreckige Ecken und ein bisschen abgenutzt. Man hat gesehen, dass da schon ein paar Jahrzehnte stattgefunden haben an Leben. Das hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Und ja, das coolste Erlebnis für mich, was für mich so ein bisschen hängen geblieben ist in Melbourne, war, wir waren beim Footy.
Okay.
Du hast mich ja gefragt nach Sportereignissen. Ja. Und das war so ein bisschen das Einzige, was wir in dem Jahr gemacht haben. Aber das war der Hammer. Ich weiß nicht, wer das kennt. Footy aus American Football heißt das. Eine Mischung aus Rugby und Fußball. Mhm. Die spielen auf so einer großen Eifläche in riesigen Stadien. Und die sind verrückt. Die sind einfach verrückt. Wir sind dorthin gegangen, haben uns Tickets geholt. Das war Ostermontag, glaube ich. Und
Ticketpreis?
Ging. Müsste ich jetzt lügen. 40 Euro. Mhm. 30, so Dynamo-Preise ungefähr. Im Melbourne Cricket Ground. Okay. Da passen über 80.000 rein. Es waren geschätzt so 45, 50 da. Und Footy ist sehr, sehr bekannt in Melbourne. Es gibt 10 Vereine aus dem Großraum Melbourne und die restlichen 8 aus Australien kommen dann woanders her. Und die Leute sind verrückt gewesen dort. Die sind den ganzen Tag mit diesen Eierbällen dort umhergelaufen, vorm Stadion schon die kreuz und quer gebolzt, weil du schießt die immer so Volley umher und musst die dann fangen. Und die Stimmung drinnen war auch richtig cool. Die Fanmassen waren durchmixt, also weil beide Vereine aus Melbourne oder Umgebung kamen.
Also waren quasi ein Derby.
War ein Derby, das ist wahrscheinlich aber immer dort Derby, aber alle saßen durcheinander und die eine Mannschaft, ich weiß gar nicht mehr, Hawks hießen sie, glaube ich, die sind dann auch relativ stark in Führung gegangen und ich dachte, ui, das geht aber schnell hier in eine Richtung, das Ding ist gegessen. Und im zweiten und dritten Viertel ist das komplett gedreht, das Spiel. Die Stimmung war total positiv, total euphorisch. Und die Leute, man muss einfach sagen, die Sportler auf dem Platz, ich saß die ganze Zeit nur da, habe zu meiner Frau gesagt, um Gottes Willen, nach 2 Minuten wäre ich hier vom Platz getragen worden, dann wäre es wieder vorbei gewesen. Und die sind also richtig so Australier, und das war auch so typisch überall, was wir in Australien erlebt haben, die sind so richtig tough. Die hauen sich da um, ohne Schutzklamotten wird da reingesprungen. Es gibt gefühlt keine Regeln. Einer wurde mit dem Stollen da in die Rippen gesprungen. Da gab es nicht mehr irgendeine Verwarnung oder irgendwas. Der wurde einfach dann vom Platz runtergetragen, kam der Nächste drauf und weiter ging's. Also total dynamisches Spiel. Wer da mal irgendwie dort in der Nähe ist, muss sich das angucken, weil das ist auch die Sportart auf der Welt, wo die viertmeisten Zuschauer im Stadion sind. Nach Premier League, Bundesliga und in Amerika noch irgendeine Liga sind da wohl die meisten Zuschauer im Stadion. Und die sind alle verrückt. Und das Spiel, die andere Mannschaft hat das dann komplett gedreht. Die Geelongs haben das gedreht und dann auch ziemlich dominiert. Das war total spannend, auch technisch zu sehen, wie die sich die Volley, die Bälle dort über 50, 60 Meter, diese Eier in die Hände schlagen. Ja, und am Ende sind irgendwie alle aus diesem Stadion raus. Die Stimmung war cool und draußen haben sich die Hälfte von den 50.000 Leuten getroffen und haben sich diese Bälle hin und her geschossen. Das heißt, es sind nur diese Bälle kreuz und quer geflogen. Unsere Kinder sind hin und her gelaufen und haben Bälle gesammelt und die versucht zurückzuschießen. Und also total coole Stimmung um so ein Sportevent drumherum und der Sport an sich, den kann man sich wirklich angucken.
Mhm. Wann war das Spiel? Welche Tageszeit?
Nachmittags um 3 oder so.
Wie lange hat es sich gezogen?
Also beim Football geht es
ja zum Beispiel sehr, sehr lange.
Es ging schon lang. Also ich müsste jetzt sogar lügen. Ich glaube, es sind 3x30 oder 4x30 Minuten.
Ja.
Offizielle Spielzeit. Oder 25. Es hat sich ein bisschen länger gezogen. Also wir waren zwei schon. Wir haben am 1/4 haben wir komplett unten verbracht, irgendwo beim Essen.
Ja.
Weil es dem Kleinen ein bisschen laut geworden ist, weil sie oben ganz schön rumgeschrien haben.
Weil das ist in den USA so ein Kriterium, wo ich mir immer sage, wie geht das? Also $15 einfach mal für eine Dose Bier dort und da holen die dann 4-5 Dosen Bier und als wäre es das Normalste der Welt.
Krass ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass wir wieder unseren Rucksack dabei hatten mit Verpflegung. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns da irgendwas gekauft haben oder nicht. Aber ansonsten ist Australien auch schon eher teuer.
Ja. Und Melbourne als Stadt dann erkundet, nachdem es euch anfangs, wie du gerade beschrieben hast, so ein bisschen malade ging?
Ja, genau. Wir waren 3-4 Tage in der Stadt unterwegs. Wir waren dort auf dem höchsten Gebäude. Das war echt ein cooler Ausflug. Hätte ich gar nicht so gedacht. Da hast du oben so eine Kanzel ringsrum, alles mit Glas. Die Kinder, auch für Kinder viel eingerichtet. Die konnten dort an die Scheiben malen und Häuser ausmalen, die auf die Scheiben vorgedruckt waren. Das war ganz schön. Am Fluss immer lang gewandert. Also wir hatten schon einen ganz guten Eindruck. Trotzdem hat man am Ende das Gefühl, Melbourne wäre eine Stadt gewesen, wo man hätten noch 2-3 Tage mehr gebraucht. Auch weil es uns am Anfang ein bisschen rausgehauen hat und wir die Zeit dann nicht ganz so effektiv genutzt hatten. Mhm. Da hätte man noch ein bisschen mehr machen können.
Nimmt man sich dann, wenn es einem nicht so gut geht, auch komplett dann raus und sagt, heute geht gar nicht? Oder ist man da ja dann so unter dem Druck, weil man sagt, naja, wann werde ich mal wieder hier sein? Ich muss das ja irgendwie trotzdem nutzen.
Genau, es ist immer so eine Mischung aus beiden. Ne? Du guckst immer, wie es den Kindern geht. Den Kleinen, wenn der krank ist, kannst du den Kinderwagen legen, dann kann der mal 2 Stunden schlafen, gehst trotzdem mal eine Runde spazieren, mal durch dein Viertel, wo du bist. Das ist auch mal ganz cool, weil die Wohnungen ja nicht immer zentral sind. Mhm. Siehst auch mal Stadtteile, die du vielleicht sonst nicht besuchen würdest. Ja, wir haben uns auch schon ein bisschen zurückgehalten und sind dann auch mal einen Nachmittag in der Wohnung geblieben. Die Kinder haben gemalt, dass du die da nicht durch die Stadt treibst, weil das für die schon anstrengend ist. Und vor allem, wenn sie krank sind, hast du dann auch irgendwann keinen Spaß, weil die Stimmung wird dann relativ schnell kippen.
Wird dann auch ein bisschen nörglich und genau. Dann merkt man auch relativ schnell, dass heute nicht viel los ist.
Genau so ist es,
ja. Und nach Melbourne?
Dann sind wir die Great Ocean Road, vielleicht schon mal ein Begriff, relativ bekannte Küstenstraße, dann so ein bisschen südlich von Melbourne, haben uns ein Auto genommen und hatten uns 11 Tage für eingeplant. Also ich hatte online gelesen, wie lange brauchst du und stand manchmal da 2-3 Tage, 4 Tage. Gut, dann verdoppel ich das immer so mit Kindern und dachte, ach, wir lassen uns mal richtig Zeit. Great Ocean Road, gibt es vielleicht coole Stops. Dann haben wir uns das Auto genommen, sind nach Apollo Bay und hatten dort eine Unterkunft, eine Airbnb-Wohnung mit 1000 Quadratmeter Wiese hinten dran. Also wunderschön zum Spielen, aber wir waren immer noch krank zum Teil. Also den Großen hat es dann umgehauen, meine Frau. Das Wetter war 15 Grad und Regen. Das, was ich gedacht habe, dort gab es einen schönen Strand, man kann surfen und so weiter. Das war alles irgendwie nichts. Die Saison war vorbei.
Es war quasi Herbst, ne?
In Australien. Ja, genau. Es war irgendwie alles ein bisschen noch kälter, als ich dachte, ein bisschen ungemütlicher. Wir waren krank und wir haben diese 5 Tage genutzt eigentlich. Der Kleine hatte Geburtstag in der Zeit, um uns zu erholen. Und wir hatten in der Straße, wo wir gewohnt haben, war so eine Eukalyptusbaum. Dings und dann lebten halt einige Koalas. Das heißt, unsere 5 Tage haben daraus bestanden, 2-mal am Tag, vormittags, nachmittags die Hausrunde zu gehen, die so eine halbe Stunde war, und Koalas zu zählen, wie viel mal finden.
Was war die höchste Zahl?
7 war okay. Das, was wir in einer Runde mal gefunden hatten. Das war das Maximum und das war halt für die Kinder cool. Mhm. Und für uns halt auch, wir haben uns ein bisschen gefühlt wie an einem Ort, wo man länger Zeit verbringen kann, ohne Highlights zu machen, ohne irgendwo an den Strand zu fahren oder irgendwas Besonderes zu machen. Und das haben wir halt auch fast gemacht, was nicht anders ging. Trotzdem waren wir so ein bisschen enttäuscht. Vielleicht ist es im Sommer dort ein bisschen mehr los. Es war einfach nichts los. Ne? Wir waren gefühlt alleine dort. Die Restaurants waren relativ leer. Und dann haben wir das halt genutzt, um einfach für die 5 Tage mal ein bisschen Routinen einzubauen für die Kinder.
Der Koala-Bär ist ja immer trotzdem ein Highlight, oder?
Super faszinierende Tiere. Ja. Also ich habe mich einmal erschrocken, dann bin ich mit dem Kleinen spazieren gegangen, der schlafen sollte eigentlich im Kinderwagen. Und dann ist einer neben mir auf so einen Zaun hochgesprungen. Relativ groß, also der war wirklich ziemlich groß. Sonst liegen die ja oben nur in den Bäumen und du musst danach spähen und die sind sehr, sehr schwer zu entdecken. Und der war halt gerade über irgendein Grundstück gelaufen. Da habe ich mich richtig erschrocken und dann schlafen wir natürlich danach nicht mehr zu denken bei dem Glenn.
Nee.
Der hat dann nur noch nach Koalas geguckt.
Ja, schön.
Also. Genau, so ging unser Teil auf der Great Ocean Road los. Und dann sind wir weitergefahren nach Peterborough. Das ist dann in der Nähe der 12 Apostel. Das ist so ein bisschen das bekannteste Merkmal dort an der Great Ocean Road. Das waren mal 8, glaube ich, so Sandsteinfelsen, die noch im Meer stehen. Einer ist irgendwann eingestürzt. Es waren nie 12. Keine Ahnung, wer auf die Idee 12 Apostel gekommen ist. Und da gibt es verschiedene so Sandsteinformationen. London Bridge, da hast du so eine ehemalige Brücke, die dort aus Sandstein reingeformt wurde. Und das haben wir uns angeguckt. Wir waren von der Great Ocean Road, von der Straße an sich, ein bisschen enttäuscht, weil die eigentlich nie am Meer lang geht.
Das heißt, du guckst, also nicht so wie in den USA, die
genau, Pacific, der Highway Number One, oder in großartig. Südafrika. Ja. Da hatten wir auch so eine Passage mal, wo du dann kilometerlang am Strand oder am Meer lang fährst. Ja. Das hast du ganz selten an der Great Ocean Road, nur in dem ersten Teil gehabt. Ja. Dort unten eigentlich gar nicht. Ja, und dann ist das dort unten recht touristisch, ne? Da werden dann die Busse rangefahren, die Touristenbusse, und dann steigen dann ein paar hundert Leute aus, gehen davor, gucken sich das an. Und meine Frau hat damals, habe ich noch so ein bisschen im Kopf, einen Bericht geschrieben, so einen Tagesbericht, der doch sehr wehmütig nach zu Hause war.
Ja?
Ja, wir hatten auf dem Weg dort eine Schlange gesehen, so ein Tiger Snake. Mit dem Auto aber, relativ großes Vieh, 2 Meter.
Stimmt, das hatte sie, glaube ich, auch fotografiert gehabt. Ne?
Genau.
Also da habe ich auch geschrieben gehabt, Mensch, hui, Schlange, weil ich habe ja so leichte Schlangenphobie, also ich komme ja mit Schlangen gar nicht klar.
Genau, und dieser erste Moment, wo du die siehst, wir waren im Auto, alles sicher, aber du weißt, die sind hier. Eine andere Wanderung, die ich machen wollte, wo man vielleicht hätte Schnabeltiere sehen wollen, haben wir weggelassen, weil viele Kommentare standen, passt auf eure Hunde auf, viele Tiger Snakes im Gebüsch. Haben gesagt, gut, wir passen auf unsere Kinder auf, fahren da mal nicht hin. Naja, und dann waren wir dort unten, Great Ocean Road, an den 12 Aposteln, haben unsere Fotos gemacht und dann kam so ein bisschen das Gefühl hoch, krass, ne? Jetzt sind wir hier an so einem eigentlich doch relativ besonderen Ort, der es sein soll und empfinden das irgendwie gar nicht so. Wir haben uns ein bisschen unwohl gefühlt, wir haben da auf so einem Campingplatz in irgendeiner Butze wieder gepennt. Die Stimmung war ganz schön im Keller, das Wetter war schlecht, wir wussten tagsüber eigentlich gar nicht, was wir machen sollten so richtig mit den Kindern. Und dann dieses Gefühl mit der Schlange, das ist irgendwie krass, das ist jedes Mal das Gleiche, war in Costa Rica so, das dauert so 1,5 Tage, wenn du so ein Tier gesehen hast, dass du halt sehr, sehr aufmerksam durch die Gegend läufst und dich nicht immer wohlfühlst an Orten. Und ja, bei Jule war irgendwie so, oh, irgendwie hätte ich Bock mal wieder nach Hause, mir nicht den ganzen Tag Gedanken machen, was wir heute Abend essen und was wir morgen Mittag essen und wo kriegen wir das her. Wir waren dann in Peterborough, der Ort war eigentlich gar kein Ort, es gab keinen Einkaufsladen, nichts. Wir wollten uns aber irgendwie selber verpflegen. Restaurants gab es auch nicht. Das heißt, wir sind eine halbe Stunde mit dem Auto abends dann zurückgefahren zu einer Pizzeria, wo wir dann 2 Stunden warten mussten. Und so kam alles zusammen und eine ganz komische Stimmung, ganz komisches Gefühl. So, boah.
Ist das aber nicht normal, glaube ich? Also es schreiben so viele, die auch auf Weltreise sind, die so lange unterwegs sind, dass man irgendwann kommt dieser komplette Blues auch mal, dass man sagt, boah, am liebsten jetzt nach Hause und ich kann irgendwie nicht mehr, dass man an so einem Punkt ankommt.
Ja, wir hatten es 3-4 Mal vielleicht auf der Reise. Mal mehr, mal weniger. Und dort war halt so ein Punkt, wo Julia, also wenn es möglich gewesen wäre, hätte gesagt, komm, ab nach Hause, reicht jetzt. Genug gesehen. Und das Krasse ist, und das haben wir damals auch so ein bisschen beschworen, warte mal ab. Es kommen wieder coole Zeiten. Wir haben uns dann vor allem so ein bisschen darauf verlegt, wir fliegen nach Cairns, da wird es erstmal wieder warm. Weil die warmen Temperaturen einfach viel einfacher sind zum Reisen mit Kindern. Das ist, oder allgemein für jeden schöner ist, wenn es warm ist und du dich draußen aufhalten kannst und nicht dir was suchen musst in deinem kleinen Häuschen. Und so kam es dann auch. Wir waren dann noch auf dem Rückweg in Torquay, das liegt wieder ein bisschen südlich von Melbourne. Ein sehr schöner Ort, so Surferort. Und dann waren wir auch mal am Strand. Es war zwar immer noch recht kühl, aber allein so dieses Beach-Feeling, die Australier sind immer alle im Wasser, über Haie interessiert da keinen Menschen, wirklich. Also das interessiert einfach nicht. Ich habe da auch mit ein paar Leuten gesprochen, die haben gesagt, und dann fangen sie halt immer an mit ihren Statistiken, dann haben sie auch vollkommen recht mit. Ne? Also dann siehst du, wie viele Haiangriffe es dort im Jahr gibt. Dann haben sie gesagt, das ist vernachlässigbar. Setz dich in ein Auto, fährst los, hast ein größeres Problem.
Ja.
Und das war irgendwie schon so der erste Start. So, wir waren wieder ein bisschen mehr am Strand, haben den Leuten zugeguckt. Wir waren dort am Bells Beach, das ist dort, wo die Weltmeisterschaften auch zum Teil stattfinden, waren eine Woche vor uns dort. Und das war schon cool, den Leuten zuzugucken. Also dieser Sport ist sehr, sehr faszinierend. Die Wellen, diese Power der Natur und wie die Leute die beherrschen. Auch für den Großen, der hat da 3 Stunden mit mir, haben wir auf einer Mauer gesessen und haben die Leute beobachtet. Dann war das der mit dem lila Surfboard, hast du den gesehen, Papa, da war er wieder und da hinten war der und kannten die dann schon alle. Also wir kannten sie nicht, aber jeder hatte so sein Merkmal, was wir bestimmt hatten. Und da ging schon so langsam so dieses Hoch wieder los. Ja, und dann ging es von Melbourne, sind wir nach Cairns geflogen, ganz im Norden der Ostküste. Und dort haben wir uns auf Camperleben gefreut, wieder alles an einem Ort zu haben, mit dem umherzureisen. Ja, und das war dann nochmal eigentlich mit einer der schönsten Teile unserer Reise. Wir haben einen großen Camper, ich hatte eigentlich einen billigen gemietet, war Nebensaison, haben sie mir den besten gegeben.
Also da richtig hatten. Glück gehabt. Also.
Richtig, richtig cool. Ich bin extra von Cairns nach Sydney gefahren, aber andersrum ist es teurer, wesentlich teurer. Du kriegst richtig Rabatte, weil die Dinger auch wieder in Sydney haben wollen. Und wie gesagt, haben mir halt auch dann ihren besten gegeben, den sie da stehen hatten mit allem drum und dran. Und da haben wir uns eigentlich gleich wohlgefühlt, wieder im Camper zu sein, wieder unsere Sachen einzuräumen und loszufahren. Und die Gegend um Cairns ist viel Regenwald, also die Regenzeit war gerade vorbei. Also wir sind am Ende der Regenzeit oben angekommen. Es hatte noch mal 1-2 Tage ein bisschen getroppelt. Aber es war warm, es war tropisch. Und ja, es ging gleich wieder los mit sehr, sehr vielen Tieren dort oben. Das Krokodile gesehen in der Nähe von nördlich, das ist der Daintree National Park, so der älteste Regenwald der Welt. Wird noch ein bisschen drum gestritten, wie immer, aber das war schon faszinierend, dort in dem Regenwald unterwegs zu sein. Unsere zweite Schlange in Australien, wieder natürlich eine hochgiftige, unter den Top 10 der giftigsten Schlangen. So auf 10 Meter Entfernung im Regenwald auf so einem abgesägten Baumstumpf oder was das war, lag die da rum ganz entspannt. Natürlich ein paar Fotos gemacht. Und man hatte mal wieder das Gefühl für einen Tag, okay, also wenn wir hier im Regenwald unterwegs sind, gucken wir mal genau hin, wo wir lang gehen und sind ein bisschen aufmerksamer.
Ja, die Biester gibt es halt dort reichhaltig.
Genau, wir hatten ja welche aus Cairns getroffen in Neuseeland, eine alte Frau, die zu uns gesagt hat, ja, ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Schlange gesehen. Ich lebe seit 40 Jahren in Australien. Naja, dann ist ja gut. Aber wir haben in 4 Wochen dann die zweite gesehen. Wie gesagt, nie bedrohlich. Und dann sind wir von Cairns aus, haben wir uns Richtung Süden vorgearbeitet. Wir hatten jetzt 3,5 Wochen Zeit bis Sydney.
Entfernung ungefähr?
2500 Kilometer, wenn du einen Highway einfach runterfährst, ohne jegliche Stichstraßen. Und da ist es so, natürlich, man kann immer mehr Zeit gebrauchen. Wir haben schon das Gefühl gehabt, eine Woche mehr wäre noch cooler gewesen. Es gab ein paar Orte, die wir weglassen mussten, hier mal abkürzen den Tag, weil die Distanzen schon recht lang sind, auch mit dem Camper. Du kommst ja nicht vorwärts, 100 maximal. Zu schnell fahren, auf keinen Fall zu empfehlen in Australien. Aber das ist eine Geschichte, die erzähle ich am Ende, wenn wir in Sydney sind. Jedenfalls haben wir uns dann so Stück für Stück vorgearbeitet Richtung Süden. Ja, und du hast oben wunderschöne Strände. Wir waren in Early Beach. Das ist recht bekannt. Da gibt es die Whitsunday Islands. Wurden jahrelang als die schönsten Sandstrand, Whitehaven Beach, schönster Sandstrand der Welt gewählt. Dann haben wir eine Tour gemacht. Ist ein bisschen touristisch. Wir waren dann auf so einem Partyboot. Ja, es gab quasi so Speedboote. Eigentlich wollte ich da nicht drauf, weil ich wollte so eine Segeltour machen. Aber die Kinder haben leider nur diese Company mitgenommen.
Okay.
Und dann sind wir dort eingestiegen und dann liefen die Bässe und die 20-Jährigen
genau
haben da rumgegrölt und es war eine super coole Tour im Endeffekt, aber als wir da am Anfang eingestiegen sind, haben wir gedacht, oh, wir haben das Boot irgendwie verwechselt. Es war halt so klassisch für so Backpacker ausgelegt, die da mit 600 PS mit so einem kleinen Schlauchboot übers Wasser ballern.
Gibt es da Bilder von dir, wie du mitfeierst?
Ja, hundertprozentig. Habe ich mal im Sankria einmal so halb über der Brüstung das, lehne.
Richtig.
Mit dem Wind durch die Haare, genau, das eine Kind noch so am Schlawittchen darüber hängen. Ja, also das war trotzdem eine richtig coole Tour. Der Whitehaven Beach war schön, aber wie das manchmal so ist, wenn so Dinge so propagiert werden, so extrem in den Mittelpunkt gerückt, gibt es manchmal Orte, Situationen, wo einfach nicht so viele Boote hinfahren, wo der Sand bisschen gelber, nicht ganz so weiß ist, aber die Situation einfach viel idyllischer und schöner ist. Ne? Trotzdem war es cool und sehenswert, kann man auf jeden Fall machen. Wenn man größere Kinder hat oder allein unterwegs ist, lohnt sich wahrscheinlich so eine Segeltour, wo du auch am Morgen dann an dem Strand bist. Ne? Wir kommen dann halt so um 11 an, wo die anderen 20 Boote auch dort ankommen. Dann hat man nochmal einen besonderen Moment, Cape Hillsborough nennt sich das, ein Nationalpark, direkt vorne am Strand, da hat man schon gelesen, Kängurus, Wallabies am Strand morgens, sehr schöner cooler Campingplatz. Wir haben dort Schweizer kennengelernt, mit denen wir uns richtig gut verstanden haben. Die Kinder haben sie auch ganz gut verstanden. Wir haben eine Wanderung zusammen gemacht und haben auch extra einen Tag verlängert. Das sind diese Momente, wo du dann überlegst, eigentlich müssten wir vorwärts kommen, aber es ist gerade so cool. Wir verlängern einfach noch einen Tag. Ne? Macht Spaß mit denen. Und dann ist meine Frau zweimal morgens um 5.30 Uhr aufgestanden mit dem Großen, ist runter ans Strand. Und da sind Hammerbilder entstanden von boxenden Kängurus, während die Sonne hinten über dem Meer hochgeht. Und das massenweise, ne? So 50 bis 100 Kängurus dort unten gewesen. Echt? Am Strand. Die Australier nehmen es nicht ganz so eng damit, was Tiere füttern angeht. Es wurden quasi die Wallabies ein bisschen angelockt durch einen Ranger, der die dort füttert. Ehrlich gesagt haben wir da ein bisschen anderes Verständnis von, was man mit Wildtieren macht oder nicht. Die Argumentation war folgende, dass sonst die Touristen sie füttern würden und so ist es ein bisschen kontrollierter. Ja, hat uns jetzt nicht so überzeugt. Trotzdem war der Moment eigentlich ziemlich cool. Hat sich richtig Spaß gemacht, dort zu sein an dem Ort. Und zwar halt auch was viele Reisende, die wir getroffen haben, vorher uns empfohlen haben, fahrt da hin, macht das. Und es war genauso, es war der Hammer.
Ja, kann ich mir vorstellen, für deinen Großen muss das doch so ein Ding sein, wo du sagst, boah, ich habe damals 50 Kängurus auf einen Schlag gesehen. Ja. Und so. Also das ist ja
eine Sache. Ja, und vor allem die Kulisse dazu, ne? Klar, ja. 5.30 Uhr, ich weiß gar nicht, wieso ich nicht aufgestanden bin. Wahrscheinlich hätte ich keinen Bock.
Jule, mach du mal.
Ja, sie war da auch ein bisschen motivierter als ich. Ja. Aber die Bilder dann, ich bin dann immer um 7 dazu gekommen, da waren noch 3 Wallabies da, die noch die Reste gefressen haben. Die Sonne stand schon ein bisschen überm, aber es war immer noch schön. Ja. Nee, das war ein sehr spezieller Moment dort. Das war richtig cool.
Die haben dich dann gegrüßt, Marco. Du auch erstmal am Start.
Guten Morgen.
Hast gut geschlafen.
Morgen.
So. Und von dort ging es dann weiter Richtung. Wie viel Kilometer macht man dann?
Also wir sind am Tag so, wir sind immer mittags gefahren. Das ist unsere Fahrzeit gewesen und haben so 3 Stunden gemacht.
Okay.
Sind so 300 Kilometer, 250, 300 Kilometer gekommen. Haben aber auch Fahrten einbauen müssen, wo zwischen 2 Orten, die du wählen willst und dazwischen liegt einfach nichts anderes.
Ja.
Dann halt auch mal 400, 450, 500 Kilometer sind. Das heißt, dann sind wir direkt nach dem Frühstück, haben wir alles gepackt, sind um 10 los, eine Stunde, haben eine Mittagspause gemacht für die Kinder und sind danach nochmal 3 Stunden oder 4 Stunden weitergefahren. Das ging recht gut. Der Große hatte ja also die ganze Reise lang, das ganze Jahr lang Hörspiel gehört und in Australien hat er auf einmal angefangen, aus dem Fenster zu gucken. Und hat dann einfach 2 Stunden aus dem Fenster geguckt oder 3 Stunden. Der Kleine hat immer geschlafen, 2 Stunden, das hat man schon gut getimt und wir sind auch zweimal abends gefahren, wird nicht empfohlen wegen Kängurus und Wallabies und du siehst auch relativ viele Tote am Rand liegen, die überfahren wurden. Und den ersten Abend, den wir gefahren sind, aber wir mussten vorwärts kommen, weiß ich noch, da bin ich gefahren im Regen. Ich habe so ganze 5 Meter vom Wohnmobil was gesehen, danach eigentlich nichts, weil auch das Licht relativ schlecht war. Das Risiko haben wir in Kauf genommen. Wir haben aber Deutsche getroffen, die nur abends gefahren sind. Immer. Die haben gesagt, wir fahren immer abends, wenn die Kinder schlafen, 2-3 Stunden, stellen uns irgendwo auf einen unbezahlten Parkplatz also und fahren am nächsten Tag dann in den Ort an den schönen Strand vor und genießen den Tag und fahren abends weiter. Also sparen zum einen, zum anderen fahren sie abends. Und die meinten, ja, geht schon. Das hast halt das Risiko, kann schon sein, dass dir so ein Tier mal vor dir...
Weil du das gerade erwähnst, mit den Entfernungen, das muss man ja für uns hier auch immer begreifen. Ist ja in Nordamerika auch teilweise so, dass du wirklich zwischen zwei Städten wirklich manchmal 200, 300 Kilometer nichts hast. Das finde ich aber eben auch faszinierend, dass du durch das nichts reist, wo einfach mal gar nichts, einfach nur Landschaft.
Ja, das hat mich auch in den USA, erinnere ich mich noch, so ein bisschen überrascht. Also mir war schon bewusst, dass die Entfernungen groß sind, dass die Orte, die du besuchst, aber schon namhaft sind, aber gar nicht so riesig waren. Das waren eigentlich auch nur so kleine Dörfchen. Und jetzt weißt du, okay, die nächsten 200 Millimeter kommt gar nichts. Dann kommt wieder so ein kleines Dörfchen. Und so ähnlich war es in Australien auch. Also du, die Route, die wir gefahren sind an der Küste runter, da hätte es jetzt gar nicht so viel mehr Stops gegeben. Und es gibt manchmal zwischen den Stops, zwischen zwei Orten ist halt nichts und da fährst du halt 400 Kilometer. Und man muss bedenken, du fährst dort sehr, sehr viel Landstraße. Also gerade im nördlichen Teil ist das keine Autobahn, das ist eine Landstraße. Das Coole, wenn man an deutsche Landstraßen denkt, denkst du, um Gottes Willen, 400 Kilometer Landstraße. Aber dort fließt halt alles. Ne? Es gibt keine Ampeln, es gibt überhaupt keine Straßen, die auf diese Straße draufführen. Da kommt nichts von irgendwo, sondern alle fahren auf der Landstraße 100 hintereinander weg. Die LKWs, die Busse, die Camper und die Autos in einem Fluss. Also, dass du doch ganz gut vorwärts kommst. Du kannst ganz gut planen, wann du da bist.
Wollte ich gerade sagen, du kannst eigentlich immer abschätzen, ungefähr, wann du irgendwo sein wirst. Und das macht es dann einfacher.
Ja, so haben wir uns Stück für Stück Richtung Brisbane vorgearbeitet. Wir waren dann nochmal auf Great Keppel Island, hatte ich gelesen, im Internet mal irgendwo oder in irgendeiner Zeitschrift, National Geographic, so irgendein Kind einen Bericht geschrieben, mit Schildkröten, Schnorcheln gewesen. Dann war ich natürlich gleich angefixt, habe mir so ein Herzchen bei Google Maps gesetzt. Und dann waren wir in der Nähe, waren wir an Early Beach an diesem weißen Strand und da hat mir eine Frau gesagt, oh, ich war 4 Wochen auf Great Keppel Island, ist idyllischer, schöner, fahrt da mal hin. Und dann sind wir da hingefahren, mit der Fähre rüber, man kann den Camper nicht mitnehmen, den haben wir draußen geparkt, dann haben nur einen Tagesausflug gemacht und waren an einem sehr, sehr schönen Strand, es hatte leicht genieselt, es war ein bisschen blöd, aber an sich auch kein Problem, weil es war warm. Und hatte mit dem Großen einen Schnorcheltrip gebucht gehabt. Und dann bin ich hin zu dem Schnorchelverleiher und habe gesagt, du, die Wellen sind heute so stark, ich fahre nicht raus, wir fahren nur um die Ecke hier ans Riff, da kannst du hinlaufen. Kannst dir die $100 sparen. Ja, das hört sich doch gut an. Und dann habe ich meinen Großen genommen, meine Frau und den Kleinen. Dann sind wir eine kleine Wanderung wieder durchs Dickicht gelaufen. Wieder mit sehr, sehr konzentriert. Und sind an so einer kleinen Bucht angekommen und sind losgeschnorchelt. Erst Jule mit Kali und ich war am Strand mit Mats. Und dann waren die fertig und dann bin ich mir nochmal los. Und das Riff an sich, allgemein die Riffe, die wir beschnorchelt haben, die gehören ja zum Teil alle noch so zu Ausläufern vom Great Barrier Reef. War nicht sonderlich spektakulär. Die Fische waren sehr vielfältig. Und wir sind losgeschnorchelt. Und dann sehe ich so in 20 Meter Entfernung so einen Taucher. Also war auch ein Schnorchler, aber der richtig unten getaucht ist. Mit kompletter Ausrüstung, mit Flossen, allem drum und dran. Und dann war halt eine riesen Meeresschildkröte daneben. Und dann sind wir ganz schnell hingeschwommen. Und sind so eine halbe Stunde lang mit so einer, weiß ich nicht, anderthalb Meter großen Meeresschildkröte dort umher geschnorchelt. Die hat dort an den Korallen rumgefressen. Und das war für Kali, er sagt immer, das war sein Highlight.
Echt?
Auf der ganzen Reise. Der war so begeistert von der Schildkröte und dass wir dort die unplanmäßig quasi gesehen haben, die sie uns so ein bisschen überrascht hat. Und das war schon cool. Ich habe mit der GoPro ein paar Aufnahmen gemacht. Und das war ein sehr, sehr schöner Moment. Und als wir rauskamen, war Jule ziemlich traurig. Jedes Mal, wenn ihr unterwegs seid, findet ihr irgendwas und wenn ich mit...
Sie hatte die Kängurus.
Sie hatte die Kängurus geplant, genau. Aber sie hatte am Early Beach schon eine kleine Schildkröte verpasst gehabt, die ich mit Kali erschnorchelt hatte. Das war cool. Also funktionierende Tier- und Pflanzenwelt in der freien Natur, das ist, weiß nicht, es gibt irgendwie was, ist was ganz anderes, als wenn du in den Zoo gehst.
Ja.
Also es ist irgendwie eine ganz andere Welt irgendwie. Ne? Eine Schildkröte, kannst du tausend davon angucken und viel näher. Und aber irgendwie... Auch auf mich, also nicht nur für das Kind, sondern auch für mich war das ein ziemlich spezieller Moment dort.
Und das lässt man dann sacken und ist so freudig, glaube ich. Also da und sagt, im Gegensatz, wo wir vorhin waren, wo du so einen Blues hast, dafür lohnt es sich doch.
Hundertprozentig. Also die ganze Zeit von Cairns an war schon wieder dieses am Strand sein, schönes Wetter haben. Die Menschen sind cool in Australien. Dieser ganze Surfer-Lifestyle, das das überträgt sich, ist alles so locker, alle sind freundlich, alle sind auch interessiert an dir. Das kam mit der Sonne eigentlich, kam das auch wieder so ein bisschen in unser Gemüt.
Machen wir mal den Einschub, die Australier, du sagst, die sind freundlich. Ich war ja jetzt neulich in 3 Wochen in den Staaten, da merke ich, bin ja jetzt schon eine Weile dort immer mal unterwegs, ein Vierteljahrhundert, ich war vor 25 Jahren das erste Mal. Und ich merke so, dass sich dort was ändert. Also, dass die Menschen vor 25, hat ja jeder guten Tag gesagt und hat dich gefragt, wie geht's dir? Und wirklich in jedem Geschäft haben sie gefragt, ob sie dir helfen können. Das ändert sich. Sie sind immer noch sehr freundlich, aber es ist nicht mehr so, dass es überall so ist. Ich glaube, man merkt da ganz deutlich, Menschen haben auch dort ihre Probleme und das verändert sich. Hör aber von Australien, die müssen wirklich noch so komplett Sonne im Herzen und auch Sonne auf der Seele haben.
Genauso fühlt es sich an. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, ob die keine Probleme haben, aber nach außen hin wirkt es einfach sehr authentisch, sehr freundlich. In allen Lebenslagen, egal in welcher Stresssituation, die sind immer relaxed. Die haben immer ein Lächeln so auf den Lippen und ja, und nicht nur dieses oberflächliche so, ja, how are you und weitergehen, sondern halt stehen bleiben und wenn du was zu erzählen hast, dann hören sie gern zu, fragen nach und also wir haben uns da super wohl gefühlt. Ich habe mehrfach so am Strand mit irgendwelchen Australiern gequatscht gehabt, auch mit welchen die Kinder hatten und über ihr Land und wie sie so mit ihren Schlangen umgehen, ob sie das so stört oder mit ihren Haien, aber das juckt die alles gar nicht, wirklich. Also den einen habe ich getroffen, der kam aus der Nähe von Cairns, hat er gesagt, die wohnen auch so ein bisschen im Hinterland viel. Die mähen halt alle ihre Rasen kurz, ne? Also ihre Grundstücke sind erstmal riesengroß. Also die haben ja Platz dort. Brauchen sich keine Sorgen um Platz machen. Also riesengroße Grundstücke. Der Rasen ist wirklich perfekt gemäht, so wie im Rudolf-Harbig-Stadion. Und
hast du dir Tipps abgeholt, wie man den Rasen...
Hätte ich mal machen sollen, wenn ich jetzt meine Wiese sehe, die ich da habe. Ja, und dann wissen die das über die Schlangen. Die Kinder sind informiert, welche Schlangen es gibt. Aber er hat auch gesagt, wenn du wandern gehst, ja, kann schon mal sein, dass du eine siehst, aber die Schlangen warten jetzt auch nicht den ganzen Tag auf dich, dass sie dich fressen wollen, weil du bist gar nicht deren Beute, du bist gar nicht deren Opfer. Das sind halt Unfälle, die passieren. Und dann ging es halt wieder statistisch los. Und dann, also die machen sich da wirklich keine Waffe drum.
Ja, vielleicht ist das so eine relaxte Art und Weise, mit diesen doch gefährlichen Lebewesen umzugehen. Es gibt ja auch nun viele Menschen, die eine Spinnenphobie haben. Die soll es ja dort unten auch geben. Und wenn man relax damit umgeht, passiert einem dann auch nichts.
Ja, ich glaube, anders hilft es dir da unten nichts, weil du die Tiere halt schon überall haben kannst.
Ja, logisch.
Aber man muss ja halt einfach bewusst machen, dass es jetzt dort unten nicht so ist, dass du den ganzen Tag nur aufpassen musst, dass irgendwas passiert. Also das wäre komplett überzogen.
Zurück. Ihr habt die Meeresschildkröte gesehen. Wie ging es weiter? Wir pirschen uns ja so langsam Richtung Sydney.
Genau, jetzt sind wir erstmal in Brisbane. Das liegt so nicht ganz auf der Hälfte, aber so 2/3 hat man jetzt ungefähr gemacht bis Brisbane und hatten auch den größten Teil unserer Zeit dafür veranschlagt. Und es war auch richtig so. Also der Teil von Brisbane nach Cairns bietet viele schöne Orte, in denen man auch mal, wir sind immer so 2 Tage, ganz selten mal 3 Tage geblieben. Tendenziell würde ich sagen, 3 bis 4 Tage wäre so perfekt. Da gibt es viele Sachen. Ja, und Brisbane ist eine Großstadt, liegt nicht direkt am Meer, ein Fluss fließt durch und hat aber so eine Hammerlagune. Wir haben im Endeffekt nur einen Tag für Brisbane eingeplant. Meine Frau wollte eigentlich 4 Tage und hier mal vielleicht auch mal shoppen gehen und so. Ich konnte das dann Stück für Stück runter reduzieren. Wir sagten, wenn wir hier noch einen Tag bleiben, dann müssen wir halt Brisbane was wegstreichen. Wir waren einen Tag Brisbane. Die haben eine Hammer-Landschaft am Fluss, direkt gegenüber von den Hochhäusern von Downtown mit einer Lagune, die jedes Freibad hier in Deutschland wahrscheinlich in seinen Schatten stellen würde, kostenlos zugänglich, kannst einfach hingehen, ist ein Rettungsschwimmer dort. Auf beiden Seiten das Ende der Lagune, die so bestimmt 100, 200 Meter lang ist, riesen Kinderspielplätze mit Wiesen direkt am Fluss und du guckst die ganze Zeit auf Downtown. Also ich habe selten so einen schönen Ort mitten in einer Großstadt gesehen. Das Wetter war nicht optimal, also wir sind nicht baden gegangen, weil es glaube ich nur 17 Grad hat oder so. Aber wir haben dort 5 Stunden in diesem Park-ähnlichen Areal direkt am Fluss verbracht und sind dann nur nach Downtown rüber und dort mit dem Bus wieder rausgefahren. Und das war cool. Also ich kann jetzt über Brisbane gar nicht so viel sagen. Ich glaube, es lohnt sich. Und wenn man aber nur 2 Tage dort ist und Kinder dabei hat, dann geht dann diese Lagune. Also das ist was Schöneres, gibt es nicht in einer Großstadt. Und du kannst danach immer noch davor oder danach mal 2 Stunden irgendwo ein bisschen umherschlendern und dir die Stadt noch angucken. Das war cool. Ja, und dann bis Sydney hatten wir noch mal einen Stop, der so ein bisschen mit unser Highlight war. Es war Byron Bay. Ich hatte mich mit Brandon Borello, richtig bitter, die Geschichte. Der spielt ja bei Western Sydney Wanderers. Ja. Und die haben sich qualifiziert für die Playoffs. Ich hatte mit ihm schon immer geschrieben, wir sind dann und dann in Sydney. Er so, super, möchte einen Heiratsantrag machen an dem Tag, wo ihr ankommt. Danach, die Tage, habe ich Zeit. An der Harbour Bridge war der Plan. Ich sag, überragend. Und dann haben wir das so ein bisschen offen gelassen. Ich gucke mal, wie die Playoffs laufen. Ja. Vielleicht ergibt sich ein Spiel, wo wir unterwegs sind und vorbeifahren kommen können. Und dann hatten sie das Viertelfinalspiel. Und wenn sie das gewonnen hätten, hatte ich schon geplant, weil einen Tag vor unserer Ankunft in Sydney hätten sie in Newcastle, das ist so ein bisschen nördlich, genau dort, wo wir ungefähr zu dem Zeitpunkt gewesen wären, ihr Halbfinale gehabt. Wären wir wahrscheinlich ins Stadion gegangen. Dann haben sie das Spiel verloren, sind rausgeflogen. Er hat früher Urlaub bekommen, natürlich, weil die Saison für ihn jetzt beendet war, und sind verreist. Und deswegen hat sich es leider nicht ergeben, dass wir uns gesehen haben.
Und hat er den Heiratsantrag?
Das stelle ich mir auch gerade die Frage. Den werde ich gleich mal schreiben, wie der da Plan ist, ob er den umgelegt hat, wo auch immerhin. Er war zumindest nicht mehr in Sydney zu dem Zeitpunkt, wo wir dann da waren. Er hat gesagt, er hat jetzt 4 Wochen frei und er wird jetzt mit seiner Freundin verreisen.
Vielleicht ist es jetzt schon die Verlobte.
Das müsste ich jetzt mal in Erfahrung
bringen. Es wäre eigentlich sinnvoll. Also
ich schreibe ihm gleich mal nebenbei. Vielleicht kriegen wir noch eine Live-Antwort hin. Mal gucken. Genau, aber er hatte mir damals schon empfohlen, Byron Bay. Er hat dort, glaube ich, auch Unterkünfte, aber wir waren mit dem Camper unterwegs, deswegen war das recht irrelevant. Und dann sind wir nach Byron Bay und das war ein ziemlich, ziemlich cooler Ort, weil das ist so ein klassischer Surferort. Die Gebäude sind alle recht flach. Die Cafés und Restaurants, ist alles ein bisschen individuell. Du siehst, dort sind so kleine, hippe Leute hingekommen, die Ideen hatten, ein kleines, schönes Café aufzumachen mit gutem Essen. Ja, alle sind dort mit Surfbrett umhergelaufen, alle haben dort am Strand gelebt und wir sind wieder den ersten Tag. Unser Campingplatz war direkt vorne am Wasser, direkt im Ortszentrum, also besser kannst du gar nicht sein. Und dort haben die ihre Barbecue-Areas, alles öffentlich möglich, schmeißt einen Dollar rein, dann kannst du 20 Minuten grillen dort.
Geil.
Mit Blick aufs Meer, mit Blick auf die ganzen Surfer, untergehende Sonne. Und da war der erste Abend schon so, wow, also hier wollen wir länger bleiben. Wir hatten eh geplant, länger zu bleiben, wir haben ja in Brisbane was gestrichen. Und dann sind wir 4 Tage in Byron Bay geblieben und da hätten wir 2 Wochen. Da kann man richtig Urlaub machen, ohne dass einem langweilig wird. Kleiner Ort, nicht riesengroß. Hammer Eisdiele gewesen. Also es hat irgendwie alles gepasst. Und wir haben dann deutsche Familien kennengelernt mit Kindern und sind dann wirklich 3 Tage am Stück einfach an den Strand gegangen. Kinder haben gespielt, wir haben im Wasser gespielt. Und
wie weit ist das von Sydney entfernt?
Von Sydney ist es schon weiter, es liegt quasi südlich von Brisbane.
Weil ich stelle mir immer vor, du musst ja dann Sydney dort mitnehmen und nimmst das vielleicht dann auch noch mit. Also wenn du dann dort unten mal bist im Urlaub, in den 3 Wochen, sage ich mal, 3 Wochen, 4 Wochen Australien, wenn man sich das mal leistet. Das
musst du machen. Also mir haben sie vorher gesagt, ja, zwischen Brisbane und Sydney ist nicht sonderlich interessant. Es liegt Byron Bay 2 Stunden südlich von Brisbane, also da in meinen Augen muss man unbedingt hin. Ich hatte dann mal so gehört zwischendurch auf unserer Reise, ja, Byron Bay ist schon so ein bisschen überlaufen. Boah, gar nicht. Also wenn wir es die überlaufen nennen, das ist weit weg von europäischen Verhältnissen. Das ist total entspannt. Und zwischen Byron Bay und Sydney, das sind nochmal 8 Stunden, 9 Stunden Fahrt. Da waren jetzt wirklich nur 1, 2 Orte, wo wir dann nochmal angehalten haben. Der eine war sehr, sehr schön. Das war so ein Nationalpark. Der andere, da so eine relativ große Dünen, kann man hin, muss man nicht. Mag sein, dass der Rest vielleicht nicht ganz so viel zu bieten hat wie der Teil zwischen Brisbane und Cairns. Also da haben wir auch mehr eingeplant. Da waren wir 2,5 Wochen oder sogar noch ein bisschen länger. Und maximal 1 Woche waren wir quasi von Brisbane nach Sydney runter. Wir sind dann die letzten Tage viel gefahren, eine Nacht geschlafen, irgendwo an der Autobahn auf irgendeinem Golfplatz. Die hatten da kostenlose Campingplätze, haben wir eine Nacht geschlafen, weitergefahren, ein bisschen Strecke machen. Genau, aber Byron Bay, da sind wir am letzten Tag, sind wir nochmal hoch auf so einen Leuchtturm. Da haben wir von oben nochmal Delfine gesehen. Da sind die Delfine direkt an den Surfern vorbeigeschwommen. Also die Surfer haben dann auch aufgehört zu surfen, hast du gesehen, und haben die Delfine beobachtet, die da so 5 bis 10 Meter an ihnen vorbei sind. Und haben wir so runtergeguckt und gesagt, boah, könnten wir noch 3 Tage bleiben, mussten dann den Camper zurückgeben.
Aber hat dein Sohn dann wieder die Liebe zu den Delfinen gefunden?
Ja, ja, das ist ein bisschen Abstand. Ne? Wir hatten dann jetzt mal lange keine Delfine gesehen. Dann wollte er eigentlich wieder runterwandern, aber die Wanderung, der Wanderweg runterwärts war gesperrt. Wir haben gesagt, von hier oben sehen wir es eh viel besser, als wenn du unten auf Meereshöhe stehst.
Also ja. Byron Bay ist auf jeden Fall.
Das muss man, sollte man sich einspeichern. Hat mir, also dieser ganze Lifestyle dort, das war cool. Und wer Lust hat zu surfen, perfekt dort.
Großartig.
Genau, dann sind wir, wie gesagt, ging es relativ schnell Richtung Sydney. Und Sydney, wir hatten vorher gehört, Melbourne ist die schönere Stadt, Melbourne ist mehr los. Jetzt war Melbourne bei uns so ein bisschen durch Wetter und Gefühl, eigenes Körpergefühl so ein bisschen durchwachsen. Und ich hatte ein Hostel gebucht. Meine Frau hat schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Jetzt schlafen wir mit den Kindern noch im Hostel in Sydney. Aber es war so gefühlt das einzig Bezahlbare. Und das Geile war, es war direkt an der Harbour Bridge. Das heißt, wir hatten 2 Minuten zur Harbour Bridge und 10 Minuten zum Opernhaus. Wir waren quasi mitten im Zentrum und wir haben unsere 5 Tage in Sydney dort verbracht. Und das war, würde ich sagen, die schönste Stadt.
Sollte ich jetzt gerade fragen.
Es kommt immer darauf an, wo du wie wann bist und was so passiert, wo du schläfst. Aber das war für uns einfach der Hammer. Wir hatten ein Hostel mit einer Dachterrasse, wo wir aufs Opernhaus geguckt haben. Mhm. Und es war, die Woche war auch noch so ein Lichtfestival. Mhm. Das heißt, die ganze Woche über war das Opernhaus, waren oben auf diesen Flügeln, die dort so aufgespannt sind, war ja was drauf projiziert, irgendwelche Tiere, und dann sind immer so Filme drüber gelaufen. Die Harbour Bridge war komplett in verschiedenen Farben angeleuchtet, immer abends, ab 18 Uhr ging das los. Und wir sind von den 5 Tagen, 3 Tage sind wir abends an diesem Pier unterwegs gewesen, vor zum Opernhaus gelaufen, auf die Harbour Bridge geguckt. Die Kinder sind zum Teil dort, es war recht warm, barfuß umhergelaufen, es war, dort fahren keine Autos, sind zwar einige Leute unterwegs, aber auch noch okay. Es war so schön dort, die ganzen Abende umherzuschlendern, das war, also wir hätten eigentlich fast gar nicht weggemusst. Und wir haben auch unsere Ausflüge, die wir vorhatten, runter reduziert. Wir haben gesagt, das ist so schön hier. Wir gehen einfach heute Abend wieder zum Opernhaus vor und setzen uns da auf die Treppe und gucken uns diese Lichtshow an. Und dann haben wir 2 Ausflüge gemacht. Der eine war Bondi Beach. Hm. Kennt man. Ja. Wir sind ein Stück südlich von Bondi Beach, so 7-8 Kilometer südlich an den Strand gefahren. Hm. Wo wir angekommen sind, meine Frau gesagt hat, okay, wir wollten zwar wandern heute, aber wollen wir nicht einfach den ganzen Tag hierbleiben? Wunderschöne Strandbucht, wenig Menschen, ein paar Beachvolleyball spielende Leute.
Ist doch deins.
Genau, das war's. Aber wir hatten uns dann doch für die Wanderung entschieden und sind quasi die Steilküste lang gewandert zum Bondi Beach hoch. 3-4 Stunden, super coole Küstenwanderung. Ne? Der Weg geht direkt immer am Meer lang, du guckst die ganze Zeit auf die Wellen, an den Buchten siehst du immer die Surfer fahren, dann hast du so Strände mit kleinen Kiosks. Und total, es war Innerwoche, ja, es war auch eher vormittags, mittags, aber nichts los. Ne? Wenn du überlegst, Großstadt im Hintergrund mit Millionen von Einwohnern, ganz entspannt. Dort lang gewandert, das war ein super schöner Wanderweg. Man hätte an jeder Bucht irgendwie anhalten können und 3-4 Tage verweilen. Ja, und am Ende sind wir am Bondi Beach, der war recht groß. Da waren auch ein paar mehr Leute, trotzdem alles überschaubar, viele Surfer im Wasser gewesen. Und wir haben dann den ganzen Nachmittag dort im Sand verbracht, in den Surfern zugeguckt, ein bisschen gebuddelt und sind dann mit dem Bus wieder zu unserem Hostel gefahren. Das ist schon ein Stück weg vom Zentrum, 3/4 Stunde sind wir mit Öffentlichen gefahren. Aber ein sehr, sehr schöner Tagesausflug so ans Meer. Also du kannst wirklich aus der Großstadt ans Meer. Ne? Der Harbour Bridge und das Opernhaus sind am Wasser. Ne? Das ist wie so ein kleiner Wasserweg oder ein Fluss, der da rausgeht. Nicht direkt am offenen Meer. Aber ich liebe einfach Städte, wo du am Wasser bist. Ne? Wo du auch mal, wenn du sagst, kein Bock auf Stadt und auf Umherschlendern, ans Meer fahren kannst. Mhm. Und den anderen Tag, den wir den Ausflug gemacht haben, war Manly. Das ist ein Stadtteil, wo du mit der Fähre vom Opernhaus aus über diesen Fluss bis vor ans Meer fährst. Mhm. Und das ist ein ganz kleiner Stadtteil mit einem sehr, sehr schönen Strand und richtig, richtig cool. Also der Ort an sich war schön. Wir waren dort am Strand, haben ein bisschen entspannt, waren ein bisschen schlendern, konnte dort auch ein bisschen shoppen gehen, weil es eher klein und gemütlich zuging. Das Highlight war aber auf dem Rückweg. Wir sind auf die Fähre gestiegen, wir waren wieder zu spät dran, wie immer. Und dann sind wir 18 Uhr auf die Fähre, die Sonne ging so langsam unter und wir sind zur Harbour Bridge, zum Opernhaus, was komplett beleuchtet war in verschiedenen Farben, mit dieser Fähre vom Wasserweg her reingefahren. Mhm. Das war ein krasser Moment. Das war der vorletzte Tag in Australien. Und ja, es waren 4 Wochen, 5 Wochen vergangen, seitdem wir in Peterborough einen kleinen depressiven Anfall hatten. Und Jule hat gesagt, ich will eigentlich gar nicht mehr weg aus Australien. Also das macht es uns so schwer, hier zu gehen. Der letzte Tag war dann dieses Festival, ging los, diese Lightshow. Das, was die ganze Woche angekündigt wurde, immer abends, war dann mit Feuerwerk. Wir standen quasi unterhalb von der Harbour Bridge mit dem Opernhaus und überall war Feuerwerk. Kurzzeitig dachte man, es ist vielleicht Silvester. So wie man das aus dem Fernsehen kennt von früher. Ne? Das fangen ja mal ein bisschen eher an zu feiern als wir. Und alles hat geleuchtet, tausende Menschen unterwegs. Überall gab es Essensstände und krasses Leben so auf den Straßen. Und ja, irgendwie waren wir sehr, sehr wehmütig. Mhm. Erstens, weil wir wussten, es geht jetzt dem Ende zu. Und weil Australien für uns so ein bisschen das Highlight auf der Reise war. Mhm. Australien zu verlassen.
Und man weiß eben nicht, das ist eben nicht wie Italien oder Österreich, es liegt nicht um die Ecke, sondern so eine Australienreise, die planst du nicht jedes Jahr. Das hat schon was. Aber wie gesagt, du warst in einer der spektakulärsten Städte. Also ich kenne niemanden, der sagt, naja, Sydney ist so medium, sondern alle sind irgendwie begeistert. Harbour Bridge, das Opernhaus. Hab jetzt neulich wieder gehört, es muss ja zu den 10 Attraktionen schlechthin sein, wenn du dort das siehst, diese Architektur siehst, das muss schon was Herausragendes sein.
Das stimmt. Du siehst natürlich bei beiden Gebäuden, dass die schon ein bisschen älter sind. Also wenn du am Tag lang gehst und das Opernhaus siehst, könntest du sagen, hier könnte mal einer wieder ein bisschen sauber machen oder ein bisschen vergilbt oben. Also, aber diese Kombination, in der wir da waren, immer so im Dunkeln mit dieser Lightshow ringsrum, mit den Menschen, die dort in diesem Hafenbereich umherlaufen ohne Autos, also alles ist so ein bisschen frei. Das war, also besser geht's eigentlich nicht.
Australien, auch irgendwie so ein Once-in-a-Lifetime-Trip, den man sich, wenn man es kann, vielleicht auch mal gönnen sollte, auch wenn es mit ein paar Flugstrapazen verbunden ist.
Sehr empfehlenswert. Also ich, sowohl der Westen, wo wir auf jeden Fall wieder hinwollen, der Plan ist, irgendwann werden wir wieder nach Australien, dann werden wir den Westen nochmal in Ruhe bereisen. Das kann ich nur empfehlen, wer die Zeit hat. Ne? Es braucht schon, naja, wenn man jetzt ohne Kinder unterwegs ist, würde ich sagen 3 Wochen für die Ostküste, mit Kindern eher mehr, dass man sich auch ein bisschen Zeit lassen kann. Weil sonst kriegst du ein bisschen das Gefühl, ich muss immer weiter. Ja. Würde aber eigentlich viel lieber hier in dem Ort noch 2 Tage bleiben. Und das ist natürlich auch nicht cool, wenn du weißt, du machst es nur einmal im Leben. Also wer Zeit hat, 4 bis 6 Wochen.
Der Mann hat in seinem Leben 6 Wochen Sommerferien. Also von daher
eine Woche Vorbereitungswoche.
Das kannst du ja auch in Sydney machen oder in Perth machen.
Ich frag mal nach. Aber 5 Wochen sind auch okay.
Das Teasing habe ich nicht vergessen. Was war mit dem zu schnell fahren?
Ach, du Schande. Ja, ich habe in Sydney im Hostel eine E-Mail bekommen von meinem Verleiher, 2 Tage nachdem ich das Ding abgegeben habe. Mit einem ganz normalen Brief von der Polizei, so wie man es das vorstellt, wenn man geblitzt wurde, ein Foto meines Campers von hinten und unten Amount $2,400.
Oh!
Er hat mich erstmal geschluckt. Ich so, warte mal, was hast du jetzt hier falsch gemacht? Ja, ich bin 16 km/h zu viel gefahren. Anstatt 60 bin ich 76 gefahren. Ja, $2,400 und am besten gleich überweisen, ansonsten die und die Strafe, so und so und so. Ey, ich hab gedacht, das gibt's nicht, ne? Das hat mir wirklich das war dieser Tag, wo wir an der Küste lang gewandert sind. War den ganzen Vormittag, bin ich hin und her gehüpft wie so ein Flummi im Internet geguckt. Was kostet das hier in Queensland, wenn du da geblitzt wirst? Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das war eine offizielle Nachricht. Und war ein bisschen schlecht drauf. Jule hat das auch mitbekommen. Ich habe gesagt, ja, was soll ich denn jetzt machen? $2,400 muss der jetzt bezahlen. Das ist so viel, wie ich für den Camper geliehen habe für 4 Wochen. Nicht ganz, aber. Ja, und hatte dann so eine Idee bekommen. Da stand im Internet so ein bisschen, naja, die Strafen werden auf Auto gelistet. Und wenn man häufiger im Jahr geblitzt wird, kann sich das potenzieren. Dachte ich mir, okay, der Camper war vielleicht schon ein paar Mal geliehen und die Polizei kennt ja in dem Moment mit dem ersten Anschreiben mich nicht, sondern nur das Auto, wurde ja auch nur von hinten geblitzt. Vielleicht habe ich da noch eine Chance. Ja, habe mich versucht, so ein bisschen runter zu regulieren und habe den ganzen Tag nicht drüber nachgedacht und habe am Nachmittag in mein Handy geguckt und habe eine E-Mail vom Verleiher bekommen. Ihre voraussichtliche Strafe sind $430 und die nimmt man dann dankend an.
Ist aber trotzdem ambitioniert.
Ja, für 16 km/h sind 280 Euro ungefähr, sind ja australische Dollar. 280 Euro für 16 km/h war das meiste, was ich bis jetzt hatte. Aber ich war noch nie so froh über $280 Strafe anstatt 1800 also Euro.
Ja.
Der war irgendwie ein krasser Moment. Und klar, ich wusste vorher, es wird teuer, wenn du geblitzt wirst. Im Westen Australien habe ich dann auch irgendwann einen Blitzer gekriegt. Ich habe in der Woche, glaube ich, 3 Stück gekriegt. Das waren von 4, die ich im ganzen Jahr hatte, 3 in einer Woche.
Du rast.
Ja. Der andere war 11 km/h in Westaustralien. Da waren es, glaube ich, 80 Euro oder so. Und aus Neuseeland habe ich einen bekommen, das waren 40 Euro auch für 9 km/h oder so. Das Krasse ist, alle 3 habe ich nicht mitbekommen. Ja. Die blitzen zum Teil von hinten. In Australien ist schon so, du kriegst eine Ankündigung, bevor die Geschwindigkeitslimitierung kommt. Das heißt, du kriegst so 200 Meter vorher gleich 80. Und dann kommt das 80-Schild, dann musst du dann aber auch 80 fahren. Ich habe mich wirklich dran gehalten. In meinen Augen hat anscheinend nicht geklappt.
Aber das ist vielleicht wirklich ein guter Tipp. Also in Australien und Neuseeland grundsätzlich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten.
Kanada bitte auch noch mit reinnehmen. Klar, man kennt es aus der Schweiz und so. Ich habe auch mal das von 100, 150 Euro Strafe. 280 für 16 km/h. Aber ja gut, wenn man das weiß, man lässt sich ja darauf ein. Man muss halt dann vielleicht noch ein bisschen bewusster fahren. Aber ich bin nie bewusst so schnell gefahren. Also manchmal stelle ich ja hier ein Tempomat auf 5 oder 10 km/h schneller ein auf der Autobahn.
Macht jeder. Also die Polizei hört dir jetzt vielleicht nicht zu.
Aber dort würde ich das nicht machen.
Okay.
Ja. Verrückt. Das lohnt nicht.
Letzter Stop, Bali.
Genau. Das war das, was uns den Abschied aus Australien dann doch ein bisschen leichter gemacht hat. Wir haben uns gefreut. Jules Schwester Anne kam vorbei und eine Freundin Carina, mit dem wir uns getroffen haben in Bali und wollten da nochmal die letzten 2 Wochen verbringen. Und Bali, ich hatte schon vor 5 Jahren das Gefühl, man hätte vor 10 Jahren hinreisen müssen. Alles, was ich so gelesen hatte, Jule wollte ja eh mal hin und deswegen hat das jetzt super gepasst auf dem Rückweg. Ganz, ganz schwierig. Wir haben 3 Stops gemacht, wir hatten 14 Tage Zeit. Eigentlich wollten wir langsam reisen, aber du willst ja doch ein bisschen was sehen, wenn du da bist. Was willst du sehen? Du hast den südlichen Teil von Bali, der sehr touristisch ist. Wir waren in Canggu, sehr touristisch haben wir gehört, aber noch schon ein bisschen weg. Es gibt so, die Orte haben sich vom Flughafen aus die letzten 10 Jahre entwickelt. Canggu ist nicht der am nächsten ist. trotzdem rückblickend total touristisch und super viel los. Mhm. Wir waren in Ubud, wo ich mal mich erinnere, in einer Reisenkneipe vor 10 Jahren einen Vortrag gehört zu haben, das spirituelle Zentrum, und da gesehen habe, wie Mönche irgendwelche Umzüge machen auf der Straße. Und wir waren auf Nusa Lembongan, das ist eine kleine Insel, auch so im Süden, wo man gegebenenfalls mit Mantarochen schnorcheln gehen kann. Mhm. Das hat uns natürlich gleich wieder angefixt. Canggu, wir hatten eine Wohnung, das muss man sagen, über Bali, man kann für relativ gutes Geld, nicht hinterhergeschmissen, muss schon ein bisschen was bezahlen, aber sehr, sehr schöne Unterkünfte haben. Mhm. Wir waren jetzt zu viert unterwegs mit den anderen beiden, haben uns dort ein Haus mit einem kleinen Pool gemietet. Das hat vielleicht 100 Euro gekostet die Nacht, aber wenn du es dir teilst, dann ist das echt bezahlbar. Mhm. Und wunderschön gelegen. Unser erster Eindruck, wir sind mit dem Taxi dort zu diesem Haus gefahren, haben für 17 Kilometer 1 Stunde und 10 Minuten gebraucht. Absolutes Verkehrschaos auf Bali. Wenn du vom Flughafen los willst, kommst du nicht weg. Tausende Mopeds, also alles fährt mit Mopeds. Und es gibt dort eine App, das kann man sich vorstellen wie Uber Eats, also unser Lieferando nur 10-mal besser. Gibt es dort auf Indonesisch Grab und Gojek, sind 2 verschiedene Anbieter, die Essen ausliefern, Taxi spielen mit Moped, also alles. Du kannst darüber alles buchen, total einfach. Also was Besseres habe ich selten gesehen. Das heißt aber auch, alle Menschen sind auf Mopeds, Autos, auf diesen Straßen, die dafür überhaupt nicht ausgelegt sind, unterwegs. Mhm. Es zieht sich, wenn du dort umherfahren willst. Ja. Und dann waren wir in Canggu, und Canggu ist so ein bisschen so ein, würde ich jetzt mal sagen, so ein hipper Stadtteil, eher auch für junge Leute mit ein bisschen Party, Beachclubs. Das beste Essen, was wir je auf Reisen hatten. Also ich habe nie besser gegessen als in Bali. Hm. Das war verrückt. Wir haben über Grab Essen bestellt. Das kam 20 Minuten, eine halbe Stunde später. Hm. Das erste Essen haben wir für 4 Leute und 2 Kinder auf 20 Euro bestellt. Hm. Hatten super viel übrig am Ende noch. Hm. Also wirklich Massen und super, super lecker. Wunderbar gewürzt. Also ich bin jetzt wirklich nicht der, der jedes Mal essen geht und da so Wert drauf legt. Aber das war der Hammer. Hm. Und diese Einfachheit, egal wo du warst, wir waren vorne am Strand den nächsten Tag, haben uns über die App Essen bestellt, dann kam ein Moped-Fahrer bis an vorgefahren, dann sind wir kurz hingegangen, haben das Essen entgegengenommen, und überall entstehen kleine individuelle Restaurants und Bars, und also auch, wir sind dann auch frühstücken gegangen, weil da vorhin frühstückte, dort war es der Hammer, wir sind dort frühstücken gegangen und haben uns alles bestellt, Waffeln und Ei-Kreationen mit Avocado und allem drum und dran, für überschaubaren Preis, aber Menschenmassen und Dreck.
Ja, letzteres hörte ich auch schon.
Das war ja auch für Kinder dieser Ort Canggu relativ ungeeignet. Du kannst dort nirgendwo, also wir mussten auch den Großen an die Hand nehmen, weil die Mopeds da überall langfahren, Gehwege, klar, gibt's nicht dort. Und du hattest die ganze Zeit das Gefühl so, es brummt überall, du bist nur dabei, hupen, hier, da, einen wegziehen, dort. Also wir waren immer froh, wenn wir entweder am Haus oder am Strand waren. Ja, das war total so ein zweischneidiges Schwert dort. Auf der einen Seite waren wir total begeistert von dem Essen in unserem Haus. Auf der anderen Seite, wenn du rausgegangen bist, dieser Trubel, dieses Viele war uns irgendwie zu viel. Mhm. Da haben wir gedacht, gut, wenn wir nach Ubud fahren, vielleicht wird es dort ein bisschen ruhiger, ein bisschen spiritueller. Hab natürlich schon gelesen, hat die letzten Jahre auch so ein bisschen. Das war eine Vollkatastrophe. Ja, wir sind von unserer Unterkunft für 2,5 Kilometer wollten wir in die Stadt fahren. Auch wieder so ein Taxi bestellt über die Apps. Kostet ja immer nur 1 Euro oder 2 Euro dort. Da haben wir 3/4 Stunde gebraucht. Im Stau gestanden, überall. Ich habe immer gesagt, na los, komm, wir steigen jetzt aus und laufen. Ach nee, bleib noch sitzen und gleich geht's weiter. Und im Endeffekt, Kinder halt hinten, 3/4 Stunde Auto fahren, das ist für die keinen Spaß. Nee. Drehen durch. Und dann waren wir in diesem Ort ohne Bürgersteige und das Verkehrschaos war noch viel, viel größer. Dazu sind noch viel mehr Menschen dort im Zentrum umhergelaufen. Mhm. Und wir waren dann essen. Und die anderen beiden, Anne und Carina, wollten dann noch in den Tempel. Wir haben gesagt mit den Kindern, wir versuchen jetzt irgendwie nach Hause zu kommen. Und sind von dieser Hauptstraße weg in irgendwelche Nebenstraßen, haben uns da ein Taxi bestellt, dass wir nicht gleich wieder in diesem Stau stehen, der da anscheinend jeden Tag permanent ist. Und haben dann wieder übelst lange nach Hause gebraucht und waren in unserer Unterkunft und dachten so, um Gottes Willen, was machen wir hier? Also gar keinen Bock, morgen in diese Stadt zu gehen, zu fahren, geschweige denn da uns irgendeinen Tempel anzugucken. Und haben dann mit den anderen, die dann später zurückkamen, überlegt, was wir am nächsten Tag machen und vor allem, wie wir es machen. Und dann sind wir in diesem Monkey Forest, recht bekannt, ein Affenwald dort in so einer Tempelanlage. Wir haben gesagt, wir laufen auf jeden Fall, wir fahren keinesfalls mit dem Taxi. Und sind da eine halbe Stunde hingelaufen, was ja wieder sportlich war, weil einfach viel los ist die ganze Zeit. Keine Bürgersteige, du bist da immer nur so am Rumwursteln. Hm? Der Monkey Forest an sich war ganz cool, war schon touristisch, aber die Affen sind die permanent um dich drumherum. Du hast so ein paar Tempelanlagen, es war auch nicht zu überlaufen. War eigentlich eine ganz schöne Sache, die man dort als Tourist machen kann. Und da war so der erste Moment, wo wir dachten, okay, vielleicht wird es ja doch noch. Und dann haben wir am nächsten Tag blind einen Fahrer gebucht, mit dem wir eine Tour machen. Haben gesagt, komm, fahr uns mal hin, was cool ist. Und dann haben wir so eine, irgendwie im Endeffekt waren wir in so einer klassischen Touri-Tour gefangen. Waren zwar für uns, aber wir sind an einen Wasserfall gekommen und ich will eigentlich nur davon berichten. Das war für mich so bezeichnend. Wir kommen an den Parkplatz an. Schon gesehen, oh, super viele Autos. Bin mal gespannt, was das hier für ein Wasserfall ist. Stellst du dir beim Wasserfall, habe ich mir in Bali mal vorgestellt, okay, viele Menschen, habe ich schon gehört. Und dann gehen wir durch so eine Gasse durch mit tausenden Verkaufsständen. Den ganzen Schrapel, den Touristen halt immer so angetreten werden. Ich dachte, naja. Und kommen an so einen Aussichtspunkt oberhalb von dem Wasserfall, wo du so nach hinten so hunderte Meter reinguckst und den Wasserfall siehst. Und zwischen meinem Blickfeld von dem Aussichtspunkt und dem Wasserfall war eine riesen Beachbar, von der ganz laute Partymusik dröhnte. Tausende Menschen, die unten in dem Wasserfallbecken drin standen, wo man schon gesehen hat, komplett voll. Oberhalb vom Wasserfall haben sie eine Beachbar gebaut, von der auch Musik rüber dröhnte. Und wir sind dann mit hunderten Touristen dann diesen Weg dort runter bis zum Wasserfall, haben uns da unten auf den Stein gesetzt. Und ich habe mich die ganze Zeit nur im Kreis gedreht, so zwischen Beachbar, Wasserfallkante, hunderten Menschen, die irgendwie unten in diesem Becken drin standen. Und dachte die ganze Zeit, was machst du hier? Was ist das? Also es kann sein, dass dieser Wasserfall wirklich mal schön war. Ne? Wasserfall ist sowieso so ein Thema. Wenn du ein Jahr lang reisen bist, du hast überall Wasserfälle und jeder will den Wasserfall andrehen. Wir haben genug gesehen für einen Moment. Aber was war das eigentlich? Die Touristen auch so gefühlt. In Bali war mein Eindruck ab diesem Moment, alles ist für Instagram ausgelegt. Alles. Überall, wo ein Ort ein bisschen schöner aussieht, wird eine Schaukel hingebaut, dass du schaukeln kannst und dich damit fotografieren. Also nicht, weil du schaukeln schön findest, sondern weil du ein Foto machen kannst, wo du schaukelst, an Reisterrassen, am Wasserfall schaukeln. Irgendwo im Dschungel schaukeln. Also überall kannst du schaukeln, damit du ein Foto machen kannst. Und genauso leben die Leute und reisen dort. Also es geht die ganze Zeit darum, irgendwie eine Perspektive zu finden, wo nicht 100 Leute drauf sind und du anderen suggerieren kannst, wie toll es gerade vor Ort ist. Das war so mein Eindruck und an diesem Tag ganz extrem. Und das ist ja so gar nicht meins. Und wir sind an dem Tag im Hotel angekommen und gesagt, was machen wir hier? Ich hoffe, wir kriegen aus den letzten Tagen jetzt irgendwie noch mal was Cooles hin, weil das macht gar keinen Bock. Also überhaupt nicht. Und ich hatte was gelesen mit einer Fahrradtour, so ein bisschen durchs Hinterland von Ubud. Und dann habe ich abends dann, und das muss man sagen, geht auf Bali immer, egal wann, es war Sonntag, 18 Uhr, da irgendwo eine WhatsApp-Nummer, erst ein E-Mail-Kontakt, dann hatte ich eine WhatsApp-Nummer über WhatsApp hier, wir wollen eine Fahrradtour machen, morgen schon ausgebucht, geht's wann anders? Ich so, nee, wir reisen ab dann, fahren weiter. Naja, lass mich mal gucken, ja, geht, klar, morgen 8 Uhr holt dich einer ab. Oder euch. Und dann hatte ich eine Fahrradtour gebucht und dann wurden wir abgeholt mit dem Bus und sind eine Dreiviertelstunde außerhalb von Ubud gefahren. Irgendwo, und du hast schon gemerkt, die Landschaft wird wieder mehr Natur. Ja. Es wird wieder ursprünglicher, so wie ich mir vielleicht Bali, wie es mal war oder wie es in anderen Bereichen der Insel ist. Das muss man immer bedenken. Wir waren nur im touristischen Bereich unterwegs. Wie es in anderen Bereichen vielleicht noch ist. Die Leute haben ihr normales Leben gelebt oder leben ihr normales Leben dort. Und es war so ein bisschen das, wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann haben wir unsere Fahrräder gekriegt und hatten zwei Guides, die sehr, sehr gut Englisch sprachen. Und sind mit denen, wir sind quasi eine Dreiviertelstunde berg hochgefahren und sind dann 22 Kilometer bergunter gerollt. Cool. Durch die Dörfer, durch die Reisfelder durch, an verschiedenen Tempeln angehalten. Wir haben außer, ich glaube, einer anderen Fahrradgruppe, haben wir keine anderen Touristen gesehen. Und das war der perfekte Ausflug. Der Guide war super lieb, super nett, hat ganz viel erklärt auf Englisch. Wir haben dann zwischendurch irgendwo mitten im Dschungel angehalten. Dort hatten die so ein kleines, ich nenne es mal Restaurant. Das war so von Freunden von ihm. Die haben dort quasi das extra aufgemacht für diese Fahrradtouren. Dort gab es dann lokales Essen und so Getränke. Und der eine Mann hat mich noch mitgenommen nach hinten. Der hat dort so Forschungen betrieben zu Faltern. Die glühen nachts. Okay. Fireflies heißen die, Fliegen, Fireflies, genau. Mhm. Fireflies, der hat da Forschung zu betrieben, wie diese Population abnimmt wegen Dünger und was die Bauern dort alles sprühen und wie wichtig die aber sind. Und es war total spannend, er hatte da sein kleines Labor und versucht halt mit Universitäten zusammenzuarbeiten in Den Pazar und was er so gefunden hat. Und irgendwie haben wir gedacht, genau so stellen wir uns das vor. Und ein bisschen Tourismus, klar, die Leute wollen von was leben, dein Geld ist auch notwendig für sie. Aber alles im Rahmen, ne? Und das war so mit eine der schönsten Touren, die wir von Ubud aus gemacht haben. Ja, ein schöner Abschluss nochmal in Ubud, aber Fazit war trotzdem, ich muss da nicht nochmal hin. Also auf keinen Fall.
Ist vielleicht too much. Das ist auch der Fluch von Instagram, dass
dir Bali überall suggeriert wird. Hinkommen, tolle Fotos schießen, tolle Landschaft, tolles Leben. Gibt ja jetzt auch andere Länder, auch in Europa, die damit glänzen wollen und Leute anlocken. Aber das Leben in der Realität ist ein anderes als das Leben in Instagram. Das muss man halt wirklich immer sagen. Und ich sag ja immer wieder, Marco, und du kannst es noch besser beurteilen, genieß den Moment. Klar, dass man das irgendwo darstellen will, verstehe ich auch, mache ich auch. Aber mir geht's dann auch immer, einfach mal sich hinsetzen und erstmal sagen, Bild kann später kommen, sondern jetzt erstmal eine Viertelstunde für mich sein oder für meine Familie sein und den Moment sein, wo ich gerade bin und das aufsaugen.
Ja. Und das ist, also dort wird das halt gar nicht gelebt gefühlt. Und wir sind immer so ein bisschen im Zwiespalt. Ne? Ich mache schon gern Fotos, ich habe gerne Erinnerungen. Ich freue mich auch, wenn ich rückblickend ein Foto habe, wo in einem Moment Emotionen ausgelöst werden und du die dann halt mal festhältst, zum Beispiel bei den Kindern, mein Foto gemacht hast. Aber es gibt auch Momente, und das ist in der Reise mehr geworden im Laufe der Zeit, wo du sagst, ach komm, lass die Kamera weg, das Ding jetzt wieder rausholen, wieder anlegen und noch das 25.000. Foto zu machen. Das ist im Laufe der Reise einfach ein bisschen weniger geworden. Da hat man sich wirklich nur noch auf die Highlights ein bisschen begrenzt. Und es ist schön, kleine Erinnerungshilfen zu haben, aber die wichtigen Dinge bleiben im Kopf hängen.
Hat dir Bali damit den Abschied von dieser Weltreise erleichtert?
Ja, wir sind ja dann noch nach Nusa Lembongan. Haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Eigentlich eine idyllische Insel, keine Autos, nur so Mopeds und Tuk-Tuks, die da umherfahren. Hatten dort ein paar coole Ausflüge. Diese Manta-Tour habe ich mich dann da kurz vorher nochmal genauer beschäftigt, weil die wird dort überall angeboten. An jedem Laden bietet hat der andere ein Boot, der dich da hinfährt. Und dann stand halt Haufen Müll im Wasser, extreme Strömung. Jedes Jahr stirbt irgendwer, weil er vor die Felsen geknallt wird. Die Manta-Rochen werden gefühlt gejagt. Die Dieselmotoren laufen hoch. Es stinkt nach Diesel die ganze Zeit. War das Ding für uns erledigt. Ich habe jetzt jemanden getroffen, die gesagt hat, ja, genau so ist es. Und genau so war's. Und es war überhaupt nicht schön, das Gefühl, wenn ein Manta-Rochen auftaucht und dann 40, 50 Schnorchler da irgendwie hinterherjagen und diese Mini-Beiboote da noch hinjagen. Und in Bali wird halt alles ausgeschlachtet. Das ist schon krass. Man darf es jetzt vielleicht nicht verteufeln, weil es wird andere Leute geben, die sagen, hey, aber du warst vielleicht erstens an den falschen Orten. Ja, es gibt Orten Richtung Westen hin, der ganze Norden soll viel ruhiger sein, viel. Hast du dann aber auch diese schwarzen Sandstrände durch Vulkangestein. Wir hatten ein, zwei Ausflüge mal gemacht. Wir waren auch an einem Ort gar nicht so weit weg in Sanur, wo es so eine Schildkrötenstation gab. Das war nochmal so ein bisschen der Abschluss unserer Schildkrötenfolge. Wir hatten gelesen, man kann quasi für eine Spende von 15 Euro kannst du Schildkröten die freie Natur freilassen. Das heißt, die sammeln an den Stränden, die komplett überlaufen sind, die Schildkröteneier ein, weil die dort nicht schlüpfen würden oder halt auch nicht überleben würden, versuchen die Population wieder anzuheben, brüten die selber aus, tun die in den Becken rein und dann geben sie die Natur. Und um ein bisschen Geld zu generieren, bieten sie den Touristen die Möglichkeit zu sagen, okay, du kannst eine Schildkröte adoptieren, kannst ihren Namen geben, kriegst eine Urkunde dafür und dann fährst du und dann sind wir mit unserer Sechsergruppe erst in so einem Bus mit unserer Schildkröte und einer Kokosnussschale drin, wir durften eine auswählen, sind wir mit dem Bus zum Hafen 5 Minuten gefahren, mit dem Boot raus aufs Meer und du lässt die Schildkröten frei. Und
wie heißt die jetzt?
Also meine heißt Tommy, ein bisschen nach an meinem Papa nachempfunden. Hm. Carly hieß Schnuffi, Fluffi, er hat es bei mir nicht vergessen, hat es immer wieder durcheinander geworfen. Julia hat eine Pepe genannt, das war meine Idee für einen Namen. Nee, Pelle war es. Pelle, okay. Aber wir dachten, kannst kein Kind Pelle nennen in Deutschland. Deswegen haben wir die Schildkröte jetzt Pelle genannt. Die anderen Namen weiß ich gar nicht, wie ich alle zusammenkriege. Oma Katrin hieß noch eine.
Okay.
Genau. Ja, und das war irgendwie ein cooler Moment. Du hast das Gefühl, mit deinem Geld, was du gibst, tust du was Sinnvolles. Das war jetzt auch gar nicht so groß aufgezogen. Das war eine ganz kleine Aufzuchtstation. Da war nicht viel mit Marketing oder irgendwas. Mhm. Ne? Das war eher Zufall, dass wir da drauf gestoßen sind irgendwo im Internet. Aber was schön ist, gerade wenn man mit Kindern unterwegs sind, weil diese ganz kleinen Mini-Schildkröten, wenn die da so rumpaddeln mit ihren kleinen Flossen vorne, das sah schon ganz süß aus. Ja, so war Bali zwiespältig oder so zwiegespalten. Und wie du eben schon gesagt hast, ja, hat uns die Rückkehr leicht gemacht. Also wir haben uns gefreut auf Deutschland.
Ist das vielleicht auch das Land, wo du sagst, hätte man weglassen können?
Ja, also würde ich, wenn ich die Reise nochmal so plane, gibt es wenig, was ich weglassen würde, wirklich.
Ja.
Weil vieles sehr, sehr schön war, aber Bali würde ich weglassen.
Wir haben ja ein großes Feedback auf unsere ersten zwei Folgen bekommen und ich bin immer wieder gefragt worden, was ich dich fragen soll. Zum Beispiel, wie hast du die Länder ausgewählt, die du für die Weltreise genommen hast?
Also zum einen so ein bisschen Intuition, was haben wir schon mal gehört, was wollen wir gern machen. Zum anderen hauptsächlich natürlich, das sieht man auch an den Ländern Kanada, USA, Neuseeland, Australien. Also du hast eine sehr gute Infrastruktur, du hast eine gute Gesundheitsversorgung. Du brauchst dir keine Sorgen machen, wenn deine Kinder krank sind und du musst irgendwo ins Krankenhaus. Das war immer so ein Thema, was oben drüber war. Zum anderen Sicherheit, was so Diebstahl angeht. Aber zu dem Thema Sicherheit, Diebstahl, kleine Anekdote. Meine Frau war jetzt mit Oma und den Kindern auf Mallorca. Handtasche geklaut.
Echt?
Am Strand. Zum Glück alles wiedergefunden, außer das Geld, was drin war. Ja. Irgendwo. Aber es, sag mal, was so Taschendiebstahl angeht, kann ja überall passieren. Wenn du mit Wertsachen unterwegs bist, natürlich ist es so, umso größer diese Diskrepanz ist zwischen dem, was du am Wert dabei hast und die Leute vor Ort an Einkommen haben, umso wahrscheinlicher vermutlich. Ja. Also das war ein Hauptthema. Und wir wollten halt sowieso gern mal nach Kanada, in die USA, Australien, Neuseeland. Muss aber sagen, dass alle vier Länder recht teuer sind. Costa Rica wollte ich unbedingt, hatte ich schon immer gelesen, gerade wegen Flora und Fauna, ein bisschen, weil die schon seit Jahrzehnten den Umweltschutz ein bisschen höher angesiedelt haben und man dort echt, und so war es auch, eine sehr, sehr coole, intakte Natur vorfindet, was ich fast nirgendwo anders so gesehen habe. Was dort an Tieren rumfleucht, muss man auch mögen. Aber habe ich auch in anderen Regenwaldgebieten so in der Dichte nicht gesehen. In Mexiko lag so ein bisschen auf dem Weg, war sehr, sehr schön, aber halt auch schon touristischer. So, ich würde Mexiko gern mal an der Pazifikküste besuchen, im Inland. Aber da ist uns das Risiko einfach zu hoch. Vor allem mit Kindern. Wenn ich ganz allein unterwegs wäre, wäre es vielleicht kein Problem, aber so. Also das war so ein bisschen das Hauptthema des Auswählens. Und das andere Thema war, wir werden in Zukunft, die nächsten Jahre, unabhängig davon, dass wir Lehrer sind, der Große kommt in die Schule, die Sommerferien zur Verfügung haben für einen langen Zeitraum. Und da fliegst du einfach nicht nach Australien, nach Neuseeland. Weil es dort einfach Winter ist und ich glaube, es schöner ist, wenn du es so genießt, wie es halt richtig cool ist, als bei 10, 15 Grad. Und deswegen wollten wir unbedingt da runter. Wir hatten ja auf dem ersten Teil der Reise überlegt, lassen wir es weg, es wird alles so teuer. Haben gesagt, ach, jetzt haben wir die Zeit dafür, jetzt haben wir die Chance dafür. Dann haben wir sie erst wieder, wenn die Kinder raus sind und dann sind wir selber noch Lehrer. Da musst du erstmal eine Lösung finden, wieder selber freizukriegen. Deswegen auf die Südhalbkugel. Und das hat Sinn gemacht.
Bist du ansatzweise im Budget geblieben?
Nein. Also 20-25% drüber. Das Gute war Inflation. In dem Fall, dass das erstmal möglich war. Am Anfang hatte ich ganz tolle Bauchschmerzen, mich damit zu arrangieren, dass das wahrscheinlich so laufen wird. Im zweiten Teil der Reise war es viel cooler, ich habe da nicht mehr drüber nachgedacht. Also wir haben keine sinnlosen Sachen gemacht, aber ich habe immer gesagt, ach komm, jetzt ist einmal. Trotzdem weiß ich natürlich, es ist nicht für jeden möglich zu sagen, ja 25% mehr. Ne? Es gibt genug, wir hatten auch reisende Familien, die haben ein Budget gehabt. Und die haben ganz knallhart danach kalkuliert und kalkulieren müssen, ist ja richtig so. Aber da muss man auch sagen, es gibt viele, viele Möglichkeiten, das Budget problemlos um die Hälfte, um zwei Drittel zu senken, allein indem du andere Länder bereist. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das, was wir gemacht haben, kann man auch billiger machen, vermutlich, aber auch nicht wesentlich. Also wir sind jetzt immer schon low budget gereist und die Länder sind einfach teuer. Und wenn du was essen willst und trinken musst und mit Kindern, musst du auch mal jetzt hier was zu essen holen und kannst nicht noch zwei Stunden warten und dir irgendwas, irgendeine Reispfanne dann zu Hause kochen, dann kostet es Geld und das.
Wenn ihr gegessen habt, habe ich gerade rausgehört, beste Essen, wahrscheinlich Bali.
Bali war essenstechnisch um Welten das Beste. Da gab es halt alles, du konntest alles essen, was du wolltest. Du konntest europäisches Essen essen, du konntest asiatisches und das Asiatische war so lecker und auch dazu noch billig. Das heißt, wir haben dort eigentlich gar nicht gekocht, ne? Wir haben dort nur bestellt. Weil für 15, 20 Euro für 6 Personen, da kannst du nichts falsch machen.
Kannst du nicht selber kochen, viel besser. Ja. Der größte Fauxpas der Weltreise, gab es irgendwas, wo du sagst, boah, also da passieren sicherlich immer mal Sachen, aber wo du sagst,
Krass, ne? Mir fällt gar nichts ein. Es ist nicht viel bis gar nichts schiefgelaufen. Blödeste Moment war halt der, wo es mir so schlecht ging beim Flug. Aber das ist ja kein Fauxpas, den man. Das Einzige, was ich in der Planung, ich bin ja schon der gewesen, der alles geplant hat, vorbereitet hat und das lief eigentlich perfekt. Das Einzige war in den USA, wo wir mal 5 Stunden auf dem Camper warten mussten, weil ich mich nicht vorangemeldet habe. Aber wenn das der größte Fauxpas ist,
dann geht's.
Und den Blitzer, den hätte ich mir gern gespart.
Ja, kann ich verstehen. Aber der wurde ja trotzdem günstiger. Also,
er hat einen Schnapper gemacht.
Ein Schnäppchen. Wie ist es euch gegangen? Du hast in der zweiten Folge so schön, bin ich oft angesprochen worden, vom Camper erzählt, den ihr ja vorhin erwähnt, den ihr da so lieb gewonnen habt, weil es natürlich schon speziell gewesen ist. Seid ihr als Team, als Familie in diesem Jahr enger zusammengerückt noch?
Auf jeden Fall. Also wenn du so dicht über ein Jahr hinweg Zeit verbringst, zum einen räumlich, aber auch emotional. Ne? Du bist immer der erste Ansprechpartner für alles und dieses 24-7, auch wenn es zwischendurch richtig anstrengend war, wirklich, manchmal dachte ich, kann nicht mehr. war es doch, glaube ich, eine Zeit, wenn die Kinder irgendwann größer sind, ne, und so von alleine ihre Wege anfangen zu gehen, wo du sagst, boah, so intensiv wirst du als Familie nie wieder Zeit zusammen verbringen. So viele Erinnerungen, die du zusammen gemacht hast, wirst du wahrscheinlich nie wieder in einem Jahr zusammen erleben. Und das ist das, was sehr besonders ist, weil, ich will jetzt gar nicht so negativ, wer weiß, wie viel Zeit ist, aber es ist halt irgendwie ein Jahr, wo tausend Erinnerungen hängen bleiben werden, über die wir immer wieder reden werden, auf die wir immer wieder zurückkommen werden. Und weil du so ein bisschen das Teamgedanken ansprichst, ist jetzt nicht so, dass jetzt in diesem Jahr bei uns alles reibungslos funktioniert, weil gerade wenn du jeden Tag aufeinander bist, gibt es dann Probleme, die permanent und immer wieder hochkommen. Also ich würde nicht behaupten, dass das Jahr uns irgendwie harmonischer gemacht hat, so im Umgang. Aber es hat super viele Erinnerungen zurückgelassen.
Kann ich mir vorstellen. Wenn ich so rausgehört habe, du hast gesagt, Bali, naja, hätte man vielleicht streichen können. Dort, wo du gerne länger geblieben wärst, Australien, oder?
Westküste Australien, ja. Unbedingt. Die Zeit gab es nicht her. Also jetzt auch rückblickend wüsste ich nicht, wie wir es hätten einbauen sollen. Westküste Australien werden wir wieder bereisen. Irgendwann, ich weiß noch nicht wie, weil Südhalbkugel, Sommerferien, keine Ahnung. Wenn ich jetzt irgendwas mit Elternzeit reinhaue, dann wird meine Schulleiterin wahrscheinlich nervös. Aber da muss es irgendeine Möglichkeit geben, zumindest mal für 6 Wochen oder so. Das steht ganz groß auf dem Zettel. Neuseeland haben wir mit den 7-8 Wochen relativ gut gesehen, die Nordinsel wenig. Also wir haben dort von der Nordinsel immer noch zu wenig gesehen, weil viele, mit denen ich mich unterhalte, und da warst du nicht und da warst du nicht. Ich so, nö, hat mal keine Zeit, mit den Kindern brauchst du ein bisschen mehr. Habe ich trotzdem das Gefühl, vieles gesehen zu haben. Habe jetzt nicht das Bedürfnis, sofort wieder hinzumüssen. Und ja, Kanada haben wir ja nur einen kleinen Teil. Da könnten wir wieder hin, aber weiß ich auch noch nicht. Muss mal gucken, wenn sie vielleicht die Lehrergehälter mal anheben oder so.
Reisen mit Kindern, du hast auch immer wieder durchblicken lassen. Das ist ja schon was, ich sag mal, Spezielles. Viele machen eine Weltreise als Paar oder als Team oder mit Freunden. Mit Kindern ist es nochmal was anderes. Und ich glaube, was ich so rausgehört habe, habt ihr das richtig cool gemanagt. Du hast immer von Begegnungen jetzt erzählt, dass auch viele andere mit Kindern unterwegs waren. Aber es ist natürlich schon noch eine Herausforderung, denen immer was zu bieten.
Hundertprozentig. Also gefühlt, umso kleiner sie sind, umso anspruchsvoller ist es. Man muss einfach sagen, man ist für diese Reise im Großteil des Tages ist man halt Spielpartner. Ja, man fängt jegliche Emotionen auf. Und es gibt einfach keine Alternative abzugeben. Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, so, jetzt gehst du mal darüber zum anderen Camper und beschäftigst dich mit denen. Das ist das, was zum einen fordernd ist. Zum anderen, und das ist das, was ich sehr, sehr liebe am Reisen mit Kindern, ist, glaube ich, allgemein, wenn man Eltern wird, dass man auch das Leben so ein bisschen durch die Augen der Kinder mitempfindet. Man freut sich, wenn sie Fortschritte machen. Man freut sich, wenn sie was lernen. Und genauso freut man sich auf Reisen, wenn sie Dinge entdecken, wenn sie sich über Dinge freuen, wie das mit der Schildkröte. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich alleine geschnorchelt wäre, mich diese Schildkröte so umgehauen hätte, als der Moment zu sehen, wie mein Sohn dort unter Wasser fast keine Luft mehr kriegt durch einen Schnorchel vor lauter Freude und wie, als wir das Wasser lassen, er im Vollsprint auf Mama zuläuft und mit ausgebreiteten Armen. Ich habe ein Video davon. Das ist, ja, und das löst in dir auch was aus und du empfindest das dann noch viel intensiver, als wenn du es vielleicht als Erwachsener mit einem rationalen Schädel, mit dem du durch die Welt läufst, empfunden hättest.
Ja, das stimmt. Und was ich bei Weltreisenden, die vielleicht so ein Jahr unterwegs sind, manche sind ja auch anderthalb Jahre unterwegs oder 9 Monate, da höre ich dann immer raus, am Anfang hat man so viele Pläne, tak, 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 tak. Und irgendwann, nach einem halben Jahr, setzt so eine, in Anführungszeichen, Reisemüdigkeit ein, dass man sagt, oh, heute bitte mal nicht einen durchgetakteten Tag. Und du hast es in der zweiten Folge auch schon so anklingen lassen, dass das einfach, glaube ich, ganz normal ist, dass man dann auch mal sagt, oh, ich jetzt hier zum nächsten Ziel, dass man sich dann auch mal fallen lässt und sagt, hier ist alles durchgetaktet. Und trotzdem will man ja weiter sehen und auch ein bisschen abhaken auf der Checkliste.
Das stimmt und das ist genau so, du hast am Anfang das Gefühl, du bist in Kanada und du willst den Ort und ziehst alles durch und siehst sie alle in den USA genau das Gleiche. Und dann erstens nimmt die Faszination für besondere Orte ein bisschen ab, wenn du das permanent so hintereinander wegballerst. Wir sind in Neuseeland umhergefahren und dachten so, puh, ist das jetzt so besonders eigentlich, wie immer alle erzählt haben oder war es nicht in Kanada und Reunion, die Berge viel spektakulärer? Das heißt, du stumpfst ab. Ich glaube, es ist natürlich, zumindest ging es uns so. Was dazu führt, dass du gar nicht das Bedürfnis hast, jedes Highlight zwingend anzufahren. Dir fällt es viel einfacher zu sagen, wenn wir halt nicht hinfahren, ist auch nicht schlimm, fahren wir in 20 Jahren mal wieder hin oder so. Haben wir noch ein bisschen was offen. Also das ist viel häufiger so über meine Lippen gekommen. So, na, wenn wir morgen den Ausflug nicht machen, dann bleiben wir halt einfach hier, was schön ist und gehen nochmal an den Strand. weil die Kinder gerade schön mit anderen Kindern spielen, was dann auch viel, viel wichtiger ist auf der Reise. Und das konnte man schon krass beobachten, dass so diese Faszination für besondere Sachen ein bisschen abstumpft. Und deswegen ist es auch gut, dass wir jetzt zu Hause sind, uns mal wieder ein bisschen an alltägliche Dinge gewöhnen. Und wir haben auch gerade, ehrlich gesagt, und ich im Besonderen, gar keine Lust, Urlaub zu planen. Also ich habe für die Herbstferien, werden wir hier bleiben, Winter, haben wir gesagt, ach, vielleicht mach mal, also zumindest Weihnachten, Familie. Also da steht gerade nichts in Planung, obwohl ich natürlich weiß, dass man nächsten Sommer bestimmt irgendwo unterwegs sein
wird. Was kommt? Also du hast den Westen von Australien, das habe ich jetzt immer so durchgehört, das wird nochmal kommen. Also die Hartmanns werden nochmal in den Westen von Australien aufbrechen.
Genau, das ein bisschen Vorlaufzeit braucht das, weil wir vermutlich dafür den Großen aus der Schule nehmen müssten. Mhm. Aber dafür gibt es einfach zu viele Eventualitäten. Das muss man einfach gucken, wie das geht und läuft und möglich wäre. Ansonsten, klar, gibt es tausend Ideen, die sind nicht weniger geworden durch die Reise. Mhm. Uns haben die Philippinen, haben ganz, ganz viele gesagt, unbedingt hin, ganz, ganz nettes Volk, auch relativ kostengünstig, wenn man individuell reist. Mhm. Und wunderschöne Wasser- und Unterwasserwelt, wunderschöne Strände. Kolumbien ist was, wo ich sehr, sehr gern hin will. Allgemein Südamerika. Dann wollten wir eigentlich, und so glaube ich, ist auch der Plan, erstmal ein bisschen Europa bereisen. Ne? Weil dieses ganze Gefliege und hin und her, das macht ja alles keinen Sinn. Also es ist irgendwie, es war so unser Traum und wir haben es gemacht. Ein gutes Gefühl hat man trotzdem nicht bei diesem ganzen Umhergeballere. Deswegen ist auch eine Überlegung, nächstes Jahr vielleicht mit einem Bus oder mit irgendwas, was man sich anschafft, bisschen durch Europa zu reisen. Mhm. Ich glaube, es gibt schöne Ecken in Europa, die noch nicht komplett überlaufen sind, weil davor habe ich in Europa ehrlich gesagt Angst. Mhm. Also im Sommerferien, und das wird ja unsere Hauptreisezeit sein, an die Adria oder irgendwo nach Italien in die Toskana. Ich habe keine Lust auf so viele Menschen.
Weil es Wobei gibt so die Toskana natürlich traumhaft sind. Und da findet man, glaube ich, auch Plätze, wo man, klar, Florenz muss man dann auch mitnehmen, weil es einfach eine richtig, für mich die neben Venedig die schönste Stadt, Venedig müssen wir nicht drüber reden, ist komplett überlaufen, aber Florenz ist auch herausragend, musst du einfach mitnehmen. Aber wenn du dann raus bist aus Florenz und in die Toskana reinfährst, gibt es halt wirklich auch Möglichkeiten, da ein bisschen Ruhe zu finden und dein Ding zu machen, so einen kleinen Roadtrip dort zu veranstalten. Genau. Aber ich höre auch immer wieder, das ist ja für mich auch noch ein weißer Fleck auf der europäischen Landkarte, Skandinavien muss herausragend sein.
Also ich habe sehr, sehr Lust, irgendwie mal Schweden, Norwegen selber zu bereisen. So. Mein Kumpel war letztes Jahr in Norwegen, meinte, es ist richtig teuer.
Das ist, ja, günstig muss es nicht sein.
Mein nächster Plan oder die Idee, die, glaube ich, so sich ein bisschen herauskristallisiert, ist so Nordspanien, Portugal, Frankreich, Atlantikküste, Nordspanien allgemein, weil es nicht so überlaufen sein soll. Mittelmeerraum ist mittlerweile wirklich heiß im Sommer, im Juli. Vielleicht ist das eine gute Alternative mit dem großen Ozean vor der Haustür.
Was bleibt nach einem Jahr Weltreise?
Auf jeden Fall erstmal gefühlt 50.000 Fotos, die ich die nächsten Wochen selektieren muss. Nein, ein Haufen Erinnerungen, die irgendwie strukturiert werden müssen, die nacherzählt werden müssen. Die dürfen nicht einfach so hängen bleiben und verwischen, sondern und boah, ich weiß nicht, ob man so eine intensive Zeit im Leben gerade mit den Liebsten nochmal verbringen wird. Mhm. Ja, und ich freue mich darauf, dass aus diesen Reiseerlebnissen noch viel zu zehren davon, vom Erzählen, vom Berichten, vom Nachempfinden, vom Fotos sehen, Videos. Ich habe relativ viel gemacht. Ich muss gucken, das jetzt ein bisschen in eine Ordnung zu bringen, eine Struktur, was draus zu machen, ein paar kleine Filmchen, wie gesagt, ein paar Vorträge vorzubereiten. Ich freue mich darauf. Wann ich die Zeit dafür habe, weiß ich noch nicht genau. Aber auch Jules Buch, das steht ja schon, kleine Teile sind schon geschrieben, wo man sagt, die sind so, wie sie sind, soll das was werden. Und es soll halt was werden, wo wir berichten übers Reisen mit Familie, mit Kindern, aber halt relativ authentisch. Also weg von dem, es ist alles schön, es ist überall toll und die ganze Welt und man muss unbedingt los und jeder muss an den schönsten Strand, sondern halt versuchen, so ehrlich und offen, auch mit dem, was wir in bestimmten Situationen empfunden haben, und das war nicht immer gut, ne? Davon zu berichten. Und das Coole ist, ich glaube, das menschliche Gehirn ist einfach so angelegt, dass du mit ein bisschen Abstand über Momente, die nicht cool waren, wo du echt dich nicht gut gefühlt hast, erzählen kannst, ohne dieses blöde Gefühl wieder hochzuholen. Mhm. Ne? Also es sind trotzdem Erfahrungen und Dinge, von denen du redest, die dich und dein Leben ausmachen, und auch die sollte man mit einsammeln. Weißt du? Und das ist das. Wir haben jetzt nicht nur ein Jahr lang nur Highlights gehabt den ganzen Tag. Wir brauchen keinen vormachen. Und der uns beneidet, weil wir ein Jahr lang Urlaub gemacht haben, kannst du vergessen. Geh mal ein Jahr mit zwei Kindern reisen. Bin fix und fertig. Also, aber so viel empfunden und so viel gesehen Und das bleibt halt, ne? Und rückblickend, alles, was blöd war, ist jetzt mittlerweile, kannst du drüber lachen. Mhm. Und alles, was cool war, war halt cool. Und
also da ist die Schlange mittlerweile auch ins Herz geschlossen.
Das ist es. Die 3 Tage hat es gebraucht. Dann waren dir die Schlangen schon wieder egal. Achso, eine habe ich noch vergessen. Die hingen neben uns im Camper im Baum.
Herzlichen
das Glückwunsch. War dann das Highlight. Mein Sohn guckte, Papa, guck mal, was ist denn das hier? Und das war wirklich 1 Meter von unserem Camper in so einem Busch. Ich so, du, das sieht irgendwie aus wie eine Schlange. Die war nicht riesengroß. Die war vielleicht 40 Zentimeter lang, relativ dünn. Mhm. Ja, und dann sind wir vor zur Parkverwaltung und gesagt, da ist eine Schlange im Baum. Die hat mich angeguckt, so, okay, ich kann dir nicht helfen. Und dann kam aber so ein Nachbarcamper, der sich mit Schlangen auskannte und ich gesagt, ja, sieht aus wie eine Baumschlange. Wenn es ein Baum ist, ist immer schon mal ein gutes Zeichen in Australien. In Costa Rica würde ich das jetzt nicht unterschreiben, aber zumindest in Australien soll das ein gutes Zeichen sein. Ja, der hat diesen großen Palmwedel dann abgeschnitten und hat die Schlange in den Busch getragen und hat uns danach einen riesen Vortrag über Schlangen in Australien gehalten. Aber man gewöhnt sich an alles. Auch das, wie gesagt, du empfindest 2 Tage, hast du so ein Unbehagen, wenn du wandern gehst und danach geht's schon wieder.
Die Top 3, gibt's die?
Orte?
Orte, Erlebnisse. Ja, lass uns die Top 3 Orte machen.
Ja, Kurio Bay, Neuseeland, mit Hektordelfinen schwimmen. Die Schildkröte in Australien und die erste Schwarzbärenbegegnung in Kanada. Du siehst, es ist alles immer mit Tieren verbunden.
Ja.
Aber es löst was in einem aus, vor allem auch Ängste. Oder Ängste oder besondere Freude. Und sowas bleibt hängen.
Großartig. Topstadt, hast du schon gesagt. Sydney.
Sydney war richtig cool. Vancouver war auch schön.
Ja.
Aber Sydney, gerade mit diesem Lichterfest, was da alles war, das war.
Aber Sydney hatte ja auch so einen kleinen Makel. Wir haben vorher im Vorgespräch ein bisschen drüber. In Sydney hast du, glaube ich, ich nenne sie immer die schwarze Nacht von Meppen miterlebt, oder?
Oh ja, ich wusste ja, das Spiel war, wie viel Zeitverschiebung hat man, 8 Stunden. Und ich habe morgens mein Handy angemacht, einen Kicker auf und direkt reingeguckt und habe dieses 4-1 gesehen. Und es hat, obwohl ich das ganze Jahr Dynamo relativ emotionsneutral betrachtet habe von der Ferne, hat was in mir ausgelöst und es war ein ganz beschissenes Gefühl. Ja. Ich habe dann in den Live-Ticker nachgelesen, wie die Abfolge so war und die Situation. Und ich konnte mich als Spieler oder ehemaliger Spieler so krass in die Köpfe der Jungs hineinversetzen, dieses 1-1 zu bekommen mit der roten Karte davor, das erste Mal in der Rückrunde, in der du so viele Spiele gewonnen hast und alles aufgeholt hast, was du verlieren hattest. Vielleicht auch dieser Gedanke, reicht dieses 1-1, schleppen wir das über die Ziellinie oder müssen wir eigentlich nicht in Unterzahl noch gewinnen hier in Meppen, weil klar, in Meppen muss ja jeder gewinnen. Und dann kriegst du das 2-1, irgendwo war noch ein Fernschuss dabei, hatte ich glaube ich so in Erinnerung. Und nach diesem Spiel, und das war ja für mich auch so überraschend, ich habe dann dieses Ergebnis gesehen und dann gucke ich so in die Tabelle rein und dachte, ja, okay, gucken wir mal, was das gemacht hat. Und auf einmal war die Ausgangslage komplett am Arsch.
Ja.
Du warst weg vom Fenster. Mhm. Einen Spieltag vorm Schluss war eigentlich fast nichts mehr möglich. Das fand ich schon krass. Also das habe ich irgendwie vorher überhaupt nicht so durchgerechnet. Und er hat mir vor allem für die Jungs leid getan, weil eine coole Dynamik entstanden ist in der Rückrunde. Die Leute waren wieder im Stadion, sie waren begeistert, sie haben viel gewonnen. Man hatte das Gefühl, eine Mannschaft ist entstanden, eine Hierarchie ist entstanden, Abläufe haben funktioniert. Also das hat alles gepasst. Und hätte wahrscheinlich auch eine gute Basis gebildet für eine Zweitligasaison jetzt. So hoffen wir mal, dass es eine gute Basis für eine neue Drittligasaison bildet.
Ja, es ist auf jeden Fall so eine Euphorie entstanden, auch durch das letzte Spiel, durch die Worte von Kutschke. Und ja, man merkt es auch am Dauerkartenverkauf. Du kannst es nachempfühlen. Du warst ja damals 2015, 2016 auch ein starker Teil dieses Aufstiegsteams, von dem immer noch so viele Menschen schwärmen. Und ihr habt damals ganz offensiv gesagt, klar, wir wollen aufsteigen, weil es auch Uwe Neuhaus so vorgegeben hat und ihr habt das dann so umgesetzt.
Ich bin sehr gespannt, ich mag das, ne? Klare Aussagen und ich fand es auch cool, dass Kutsche das gemacht hat. Ich glaube nicht, dass das abgesprochen war, im Endeffekt ist es ja alternativlos. Mhm. Nach der Saison, mit dem Aufwand, den man hier in Dresden betreibt, ist es alternativlos und man merkt, dass das gut ankommt. Die Leute wollen das, ne? Dynamo Dresden muss in dieser dritten Liga eine der besten Mannschaften sein und am besten, also muss aufsteigen und genau das mag ich auch. Viele weichen diesem Risiko immer aus mit Saisonzielen, weil man dann nachher abrechenbar wäre und dann auf die Kusche fliegen könnte. Aber ganz ehrlich, lass die Leute doch erstmal diese Vorfreude empfinden. Lass sie doch darauf hinfiebern. Und wer weiß, zu was das führt. Für die Jungs ist ganz klar, wir müssen das erste Spiel gegen Bielefeld gewinnen und möglichst danach gegen Sandhausen auch oder einen Punkt holen oder wie auch immer. Also man muss immer oben dabei bleiben. Und man setzt sich auch ganz klar, wir sind besser als andere in dieser Liga. Und so musst du als Spieler auch in die Spiele reingehen. Und dann wünsche ich Ihnen, dass Sie natürlich einen guten Start haben, dass du dieses Gefühl erstmal entwickeln kannst, dass es sportlich natürlich auch bekräftigt wird. Und dann so ein bisschen Fahrt aufnimmt.
Das war ja bei euch damals so, ihr habt sofort Fahrt aufgenommen und habt dann fast immer von oben gegrüßt.
Genau, es gab im Oktober, glaube ich, eine Zeit, wo wir 10, 11 Punkte Vorsprung hatten.
Ja.
Ne? Und klar kann man sowas auch noch verspielen, aber dieses Gefühl ist nie aufgekommen. Aber da musst du erst mal hinkommen.
Hm. Marco, du musst mehr erzählen über Reisen, über diese Weltreise. Das wirst du sicherlich tun hier in Dresden im Reisecafé, vielleicht auch über das Buch. Und es gibt sicherlich auch im Podcast dann immer mal wieder die Gelegenheit, mit dir übers Reisen zu sprechen. Macht einfach großen Spaß. Wir haben jetzt 1,5 Stunden gequatscht und ja, ich könnte noch weiter 2 Stunden reden. Der Mann hat was zu erzählen und nicht nur beim Fußball, sondern auch beim Reisen. Wir haben 3 Folgen lang über die Weltreise gesprochen. Als wir damals das erste Mal, als du gesagt hast, du wirst losreisen, haben wir gesagt, lass uns bitte einen Podcast machen. Daraus sind jetzt 3 geworden. Ich bin unheimlich glücklich. Mich haben so viele Menschen auf diese 3 Folgen angesprochen, haben gesagt, mach das wieder, weil eigentlich ist ja das so ein Fußball-Podcast und das war so aus der Liebe zum Reisen geboren und ich reise ja auch gerne und du hast viele Menschen damit, glaube ich, glücklich gemacht, hast sie mitreisen lassen, hast sie mitfühlen und mitreisen lassen auf eurer Weltreise und dafür großen Dank.
Ja, gerne. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht.
Das war Marco Hartmann und das war der 3. Teil zu seiner Weltreise, die er mit seiner Familie in den letzten 12 Monaten durchgeführt hat. Ihr habt es gemerkt, wir haben das Gespräch vor dem Auftaktspiel von Dynamo Dresden aufgenommen, vor dem 3:1 Heimsieg gegen Arminia Bielefeld. Wenn es euch gefallen hat, diese Folge, dann hinterlasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Danke fürs Abonnieren und danke, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn es das nächste Rasengeflüster gibt. Bis dahin.
Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.